wohnt der Geist eines freundlichen, 60-jährigen Mannes. Eines Mannes, der neuen Dingen skeptisch gegenübersteht und der eine gute alte Partie eines 20 Jahre alten Rollenspiels den meisten brandneuen PS5-Titeln vorzieht. Verpasse ich dadurch womöglich ab und zu etwas? Ja, klar, aber das fragt ihr die Frau, die in Skyrim viele Stunden als friedlicher Kohlbauer gespielt hat, da Drachen zu töten. Worauf ich hinaus will, oft sind wir alte Sachen einfach gewohnt. Das alte Kopfkissen, die liebste Pizzeria, den eigenen Großvater. Aber sind diese Sachen wirklich besser als zum Beispiel ein neues Kopfkissen, eine neue Pizzeria oder ein neuer Großvater? Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und zwar auf unserem Blatt von heute Abend, denn genau das wollen wir herausfinden. Wir wollen darüber sprechen, wie neu Spiele eigentlich sein dürfen, damit sie sich noch nach dem Original anfühlen. Wie weit dürfen oder müssen sich Fortsetzungen von ihren Vorgängern unterscheiden? Und stimmt es eigentlich, dass zum Beispiel Diablo 4 sich nicht mehr nach Diablo anfühlt? Für dieses Thema gibt es natürlich keine besseren Gäste als die ultimativen Gaming-Podcast-Urväter, die Retro noch mehr zu schätzen wissen als ich mein besagtes altes Kopfkissen. An ihrem Podcast Stay Forever kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr entweder etwas für Spiele oder für Podcasts oder für beides übrig habt. Ich heiße herzlich willkommen den Mann, der der Legende nach sein Eis am Stiel immer direkt aufisst, weil er keine Tiefkühltruhe hat. Hallo Gunnar, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser spezifische Funfact mich mal definieren würde in den Augen der Welt.
Doch, das ist meine schönste und liebste Erinnerung an dich, muss ich sagen. Wie wir mal in einem Call zur Vorbereitung des ersten Podcast-Festivals saßen und du dein Eis am Stiel gegessen hast, weil du keine Tiefkühltruhe hattest.
Ja, ich habe auch keine Tiefkühltruhe. Ist ja barbarisch, eine Tiefkühltruhe zu besitzen.
Ich begrüße außerdem den einzigen anderen Menschen neben mir, der immer noch nicht The Witcher 3 gespielt hat. Ich fühle mich also sehr solidarisch mit ihm. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Hallo Geraldine, danke für die Einladung und hallo natürlich auch an den Rest von euch und an die Zuhörer da draußen.
Außerdem sitzt auch Micha heute Abend neben mir. Ich habe leider keine Einladung für dich, weil es würde alles wieder im Streit enden. Alles, was ich mir gedacht habe, was irgendwie die Kombination von dir und der Vorliebe für alte Dinge beinhalten würde, würde einen unausweichlichen Vampirwitz zur Folge haben. Und ich weiß, dass dich das verärgert, deswegen sage ich nur, hallo Micha.
Hallo.
Hallo.
Ja, war eine schöne Begrüßung. Ja, fand ich gut.
Endet nicht im Streit, ist alles gut?
Ja, gut. Ja, ich bin guter Dinge.
In Ordnung.
Ich bin gut gelaunt.
In Ordnung. Gut, ich habe hier zu stehen, ich sollte dich fragen, Chris, von Micha, ob du inzwischen Witcher 3 gespielt hast, aber ich glaube, ich entnehme es aus deiner Reaktion, dass es auch immer noch nicht der Fall war.
Nein, es ist immer noch nicht der Fall. Es ist auf meiner To-Do-Liste jetzt nach dem 7. DLC von Shadow of the Tomb Raider vorgerückt. Also es kann nicht mehr allzu lange dauern.
Ist es okay, wir können es vielleicht parallel machen, wenn ich es eines Tages irgendwann mal mache. Aber vielleicht mache ich es auch.
Das wäre doch mal eine Idee. Genau, dann ja. Machen wir einen eigenen Podcast, Geraldine, und machen das und spielen das dann so peu à peu durch und machen so eine Art Let's Play Podcast.
Oh, das klingt eigentlich das tatsächlich nach einer unironisch guten Idee, die wir uns notieren sollten. Das ist tatsächlich eine gute Idee.
The Witcher 3, die Wahrheit.
Ja, das, so machen wir das. Muss man da die Vorgänger kennen dafür? Das wäre nämlich schon das Problem. Komm, wir fangen beim ersten Teil an. Dann haben wir auch richtig lange Staffeln.
Ja, das stimmt. Ich glaube, um die volle Erfahrung zu haben, müssen wir beim ersten Teil anfangen. Und es ist auch schon eigentlich das Thema von unserem Talk heute, weil wir nämlich darüber sprechen, wie Fortsetzungen von etablierten Spielereien auszusehen haben, damit sie sich noch nach dem Original anfühlen und was das überhaupt alles ausmacht. Was macht überhaupt die Persönlichkeit eines Spiels aus? Die größten Beispiele, die dafür zurzeit existieren, sind zum einen Diablo 4. Dass viele Leute gesagt haben, Diablo 4 fühlt sich für sie irgendwie nicht mehr nach Diablo an, weil es zu sehr in diese MMO-Richtung abdriftet und das hat für sie nicht mehr die Identität von Diablo. Wobei Diablo schon immer sehr, sehr unterschiedlich war und schon immer sehr viele verschiedene Zielgruppen angesprochen hat. Was denkt ihr dazu?
Diablo, sag mal was zu Diablo, Christian.
Da müssen wir Diablo 4 jetzt vielleicht kennen dazu. Das ist schon mal, da geht's schon mal los, ne? Das ist wie bei Witcher 3. Deswegen kann ich jetzt nichts zu Diablo 4 sagen, aber In der Diablo-Historie ist jeder der Vorgänger auf seine Art und Weise anders. Also ich kenne zum Beispiel Leute, mich eingeschlossen, die den zweiten Teil nicht so toll finden wie den ersten. Das ist ja etwas die unpopuläre Meinung. Normalerweise sagen die meisten Leute, der zweite war eine Verbesserung zum ersten. Aber sie sind unterschiedlich genug, dass man das dann so festmachen kann, ja? Dass man sagen kann, okay, das eine hat mir besser gefallen, das andere weniger. Diablo 3, wissen wir, war nochmal ein größerer Sprung. Das heißt also, wenn man sich fragt, bei Diablo 4 fühlt sich jetzt anders an, dann wäre die Rückfrage als was? Als welcher Vorgänger? Als der dritte? Der zweite? Was ist denn das Diablo eigentlich?
Ja, komplett. Das ist tatsächlich die Frage. Also ob die eigene Wahrnehmung einer Persönlichkeit eines Spiels auch davon abhängt, welchen Teil man nicht nur überhaupt gespielt hat, sondern auch welchen Teil man zuerst gespielt hat. Ich weiß, dass ich sehr stark davon geprägt bin. Also mein größtes Beispiel ist tatsächlich die Zelda-Reihe. Mein erstes Zelda war das ungewöhnlichste Zelda, das man sich hätte vorstellen können. Es war Majora's Mask. Und Majora's Mask hat nichts mit den anderen Zelda-Teilen zu tun oder sehr wenig. Es ist noch ein bisschen vergleichbar mit Ocarina of Time, aber das war es auch schon. Und weil das mein erstes Zelda war, vergleiche ich alles, was danach kam, immer mit Majora's Mask und denke mir, ja, ist halt nicht Majora's Mask, ne? Fühlt sich für mich nicht wie Zelda an. Und es ist natürlich komplett abstrus, weil das eigentlich nicht die Identität von Zelda ausgemacht hat.
Das ist ein schönes Beispiel, aber ich habe dasselbe und jetzt wird es gleich sehr kontrovers für Leute, die Spiele noch kennen, bei Ultima. Denn das erste Ultima, was ich gespielt habe, ne, klassische Rollenspiele eigentlich, aus der isometrischen Perspektive, wo man eine Gruppe steuert, zumindest in den, sag ich mal, mittelneueren, so Ultima 6, Ultima 7, fantastische Spiele, die man dann, wo man dann diese Gruppe durch die Welt bewegt, Abenteuer erlebt, die Welt erkundet und so weiter. Das erste, das ich aber tatsächlich alleine gespielt habe, also nicht meinem Bruder zugeschaut beim Spielen oder das irgendwie anderweitig erlebt, sondern wo ich alleine bis nachts vor meinem PC saß, damals war Ultima 8. Und Ultima 8 gilt als der Bruch in der Ultima-Geschichte, weil da hattest du keine Heldengruppe mehr, du warst alleine unterwegs, nur noch als dieser Avatar, wurdest in ein komplett neues Setting verfrachtet, das auch nichts mehr zu tun hatte mit dem Britannia, wo man früher unterwegs war, wo immer über die Tugenden gesprochen wurde, die man aufrechterhalten müsse als Avatar, sondern das war eine neue Welt, die dann ja noch von einem alten Bösewicht, von diesem Guardian bedroht wurde, aber ne, also so eine Zäsur auch trotzdem in der Geschichte nochmal. Plus, es ging weg von diesem eigentlich klassischen Rollenspiel im Sinne von, ne, ich führe halt viele Dialoge, das gab es zwar auch und ich kämpfe und sowas alles drin, aber es waren so Click-Action-Kämpfe, ne? Also du hast dann dein Schwertchen geschwungen, wirklich per Mausklick. Vorher waren das ein bisschen so automatisch ablaufende Kämpfe und es gab so Hüpf- und Kletterpassagen, wo man so die beste Szene überhaupt auf so einem See von Stein zu Stein springen musste, um ans andere Ufer zu kommen und dort dann nochmal hochklettern und so weiter. Und die Leute haben gesagt, ist Richard Garriott jetzt verrückt geworden, ja, wenn er so eine Fortsetzung macht zu einer der damals beliebtesten Rollenspielserien überhaupt, deren siebter Teil ja kultisch verehrt wird bis heute von den Leuten, die ihn noch kennen, weil er so eine coole Sandbox-Open-World hatte, in der es halt super viel zu entdecken gab. Und dann macht er Ultima 8. Ja, und ich so, nee, ich habe halt mit Ultima 8 angefangen und gedacht, wie geil ist das? Cool, ich kann da rumlaufen, ich kann gegen Monster kämpfen, ich kann diese Welt erkunden, ich kann von Stein zu Stein springen. Wenn man ins Wasser fällt, dann stirbt man, weil da sind ja Monster drin. Und für mich war das natürlich kein Bruch, weil ich kannte ja die anderen Teile so nicht. Oder habe die zumindest halt selber nie gespielt gehabt. Zumal sie ja noch in diesem mittelalterlichen Englisch war, was ich nicht hätte verstehen können damals einfach. Und ich habe mich dann so ein bisschen verliebt in dieses, ja, alleine unterwegs sein. Also für mich ist, ich will nicht sagen, das ist das wahre Ultima, weil heute weiß ich, wie sich's wirklich gehört und was eigentlich die guten Ultimas waren. Aber ich habe das gerne gespielt. Und ich habe viele Jahrzehnte später dann Richard Garriott getroffen und gesagt, ja, mit dem Ultima 8, da gab's ja viel Kritik und so, dass es halt dieser Bruch war. Aber ich fand's gut. Und er so, was? Du also? Ja, so quasi. Und endlich sagt's mal einer. Und für ihn war das damals so experimentell. Und das war für ihn das Diablo vor Diablo so ein bisschen. Und ich so, das sage ich auch immer, Richard. Mir glaubt aber keiner, weil man da allein unterwegs ist und es gibt Actionkämpfe. Und wir sind uns in die Arme gefallen und seitdem die besten Freunde. Okay, der letzte Teil ist vielleicht ein bisschen überzogen. Aber es war das Interview gab's tatsächlich. Also möchte nicht sagen, dass das Ultima 8 damit meine Erwartungen an die Ultima-Serie geprägt hat, weil sie eh nur noch einen Teil hatte und der war fürchterlich, weil er halt technisch grottig war, Ultima 9 dann. Aber ich habe zumindest diesen Bruch so nicht wahrgenommen und ich glaube, dass es auch damals dazu beigetragen hat, dass ich auch da wiederum Jahre später, als es erschienen ist, 3 Jahre später oder so, ist dann Diablo rausgekommen. Und ich dachte mir, oh, ist ja geil. Ist ja fast wie Ultima 8. Ne, man steuert eine Figur, man hat Actionkämpfe. Es gibt zum Glück keine Sprungpassagen, weil so toll waren sie dann doch nicht. Aber das hatte mich halt damals, auch weil ich es halt so alleine spielen konnte, vielleicht auch da dieses bisschen, weiß nicht, ob das Selbstwirksamkeit ist, aber wenn man so als Kind die Erfahrung macht, ja, jetzt kann ich ja nicht mal alleine, jetzt muss ich hier nicht mal jemandem zugucken, der mir vorspielt oder so, sondern jetzt kann ich endlich was alleine bedienen und ich kann alleine diese Welt erleben und erkunden und diese Geschichte mir erschließen, die das Spiel erzählt und sowas. Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist ja, das bringt mir ein bisschen ein Diablo dann zurück, dieses Gefühl von der Perspektive her, von der Steuerung her. Und deswegen muss ich diese Blasphemie aussprechen, ich mochte Ultima 8. Weiß jetzt nicht, wo ich mit der Geschichte hin wollte, aber ja.
Ich wollte gerade sagen, was wolltest du damit sagen? Das ist ja keine Schande, Ultima 8 zu mögen. Es hatte immerhin nicht so eine bekloppte Perspektive wie Ultima 7, wollen wir mal festhalten hier. Aber du würdest ja nicht sagen, dass alle Ultimas, die nicht so sind wie Ultima 8, keine wahren Ultimas sind. Also ich verstehe diese These mit dem Einstiegspunkt in eine Serie, dass das für einen selber so definiert. Aber ich glaube, so eine Fundamentalkritik wie, das ist kein Siedler mehr, was jetzt kommt, oder kein Diablo mehr, das zielt ja eher drauf, dass man irgendwas, was man als zentrales, verbindendes Element einer Serie wahrgenommen hat, dass das entfernt worden ist oder dass irgendwas hinzugefügt worden ist, was noch nie da war. Oft ist es ein Entfernen, oder? Und dann ändert sich so ein Gesamtseriengefühl, wenn es das überhaupt gibt und wenn es nicht nur eingebildet ist, wie bei Diablo vielleicht, weil Christian hat schon recht, die sind ja sehr unterschiedlich.
Mhm. Aber das ist ohnehin eine spannende Frage, die du da aufwirfst, weil natürlich die Frage ist, was macht die Persönlichkeit dieses Spiels dann überhaupt aus, wenn es entfernt wird oder hinzugefügt wird? Weil gerade das Beispiel, das du genannt hast, Siedler, ist ja auch ein Spiel, was sich über die Jahre in seiner Reihe immer wieder neu erfunden hat und immer wieder hin und her gesprungen ist zwischen großem Aufbaufokus und großem RTS-Fokus. Zelda war ein Spiel, was über die Jahre immer wieder hin und her gesprungen ist zwischen verschiedenen Schwerpunkten. Mal war es mehr Rollenspiel, mal war es dann mehr Action-Adventure. Jetzt ist es total dieser Open-World-Fokus seit Breath of the Wild. Und wie gesagt, auch Diablo war in seinen separaten Teilen immer wieder unterschiedlich und hatte ganz unterschiedliche Zielgruppen. Was glaubt ihr, woher das kommt, dass man trotzdem manchmal sagt, irgendwas fehlt mir da? Was ist die Persönlichkeit, die so ein Spiel ausmacht?
Christian und ich vergleichen das ja in Podcasts immer mit einem Rezept. Also wenn du halt jetzt einen Ego-Shooter machst heutzutage oder irgendein anderes Genre, aber sagen wir mal einen Ego-Shooter, dann nimmst du halt so bestimmte Zutaten, oder? Die sind auch klar. Du brauchst irgendwas mit der Steuerung und ein Eingabekonzept, einen Lebenspunkt, ein Health-System, Inventar, Gunplay und diese ganzen Untersysteme dazu. Und die nimmst du zusammen. Entweder denkst du sie dir aus oder du nimmst sie aus anderen Spielen und lehnst dich da irgendwie an. Und wie das Rezept zusammengesetzt ist, wie sich diese Formel entwickelt, macht meines Erachtens dann das Flavor dieses Spiels aus oder die Seele dieses Spiels. Und immer wenn es in die Extreme geht, wird es halt super sichtbar, ja, wenn halt dann Spiele besonders zentrale Systeme ändern und so. Und dann denkt man, okay, diese Zusammensetzung, ein bisschen Narration, schnelle Bewegung, ausgefeiltes Lebenspunktsystem, was weiß ich, das ist dann mein Spiel und das ist dann die Formel für dieses Spiel. Und wenn dann das nächste Spiel der Serie da nur ein bisschen was hinzufügt, nichts wegnimmt und nicht so viel verändert, dann sagt man, okay, das ist treu zur Formel. Das passt schon. Das ist genau noch wie Teil 1 oder so. Oder Teil 2 oder Teil 7. Und wenn halt große Sachen in dieser Rezeptur verändert werden, dann fängt man an zu sagen, das ist kein Siedler mehr. Und das hängt ein bisschen davon ab, was man wahrnimmt als das wichtigste Feature, und das ist, glaube ich, individuell. Für mich waren alle Siedler keine Siedler, wo ich keine Wege habe, oder? Also ich meine.
Bin ich bei dir? Hm. Ja. Ich finde das eine überraschend schwierige Frage. Was macht denn eigentlich die Identität eines Spiels oder einer Spieleserie aus? Aber was Gunnar gerade gesagt hat, ist, glaube ich, eine sehr gute Annäherung. Das ist ja so eine Art, ja, systemische Annäherung. Ich stelle mir das so vor, dass ein Baum zum Beispiel, na, wenn du 10 Bäume nebeneinander hast, die können alle unterschiedlich aussehen. Die können unterschiedliche Blätter haben, unterschiedliche Farben, natürlich unterschiedlich verzweigte Äste und so weiter. Aber damit es als Baum erkennbar ist, muss das ein Stamm, Äste, Blätter haben, ja, oder Nadeln oder irgendwas Grünes, was da dran hängt zumindest. Und unten Wurzeln und dann ist das Ding fertig. Und so kannst du einen Baum von dem anderen dann auch, also kannst du wieder immer, kannst du anschauen das Ding und sagen, okay, das ist ein Baum. Und das ist so dieses Systemische. Und dazu braucht man mehr als einen, um das miteinander vergleichen zu können. Deswegen ist das schon wichtig, nicht nur, wie Gunnar vorhin sagt, zum Beispiel Ultima 8 anzugucken, dann kannst du sagen, das nächste Spiel ist nicht wie Ultima 8. Aber du kannst nicht sagen, das ist kein Ultima. Denn dazu müsstest du mindestens 2 Ultimas angeguckt haben, um das vergleichen zu können, und müsstest schauen, was ist die Systemik? Was sind die wiederkehrenden Elemente, die hier vorhanden sind, damit ich das einen Baum nennen kann? Und der andere Punkt, und das hat deine Geschichte mich ja vorher aber ganz, ganz schön klar gemacht bei Ultima 8, ist, dass es natürlich dann auch eine Frage, wie Gunnar gerade sagte, von so einer individuellen Prägung ist auf einen bestimmten Baum. Ja, mir sind zum Beispiel die Kiefernbäume hier im fränkischen Steckeleswald viel näher am Herzen als die Redwood-Bäume, die in Kalifornien stehen. Ja, beides Bäume, aber das eine sind halt meine Bäume. Und das ist eine Frage der individuellen, ja, der Prägung in insbesondere in der formativen Zeit. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir besonders schätzen, Dinge sind, die uns zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres meist jungen Lebens besonders geflasht haben, besonders beeindruckt haben. Ich habe, und das ist da, wenn wir so unter diesem großen Hubrum der Nostalgie reden, dann ist das, sind das ja auch, das ist ja unser, das Traurige quasi an unserem restlichen Leben ist, dass wir diesen früheren Heiß immer hinterherjagen, und das verschaffen wir uns, versuchen wir uns wieder zu verschaffen mit der Nostalgie. Ich war irgendwann Ende der 90er in Fight Club zum Beispiel als junger Mensch in diesem Film und war so begeistert davon, dass ich mir den 4-5 Mal hintereinander angeguckt habe. Und seitdem versuche ich jedes Mal, wenn ich als abgeklärter, zynischer, erwachsener Mensch ins Kino gehe, habe ich die leise Hoffnung, wenigstens die flammt noch in mir, wieder so überwältigt zu werden wie von diesem Film. Aber das ist natürlich völlig illusorisch. Das wird nicht mehr passieren. Ja, dazu bin ich zu reif, zu abgebrüht. Dafür bin ich zu gefestigt. Und ja, sowas passiert uns mit Spielen natürlich auch.
Die Liebeslieder, die ich gehört habe, als ich 18 war, waren alle wahr. Und danach kam nichts mehr. Danach war alles gelogen. Und ich möchte nochmal zum Thema Zelda kurz sagen, mein erstes Zelda, so peinlich es ist, das zuzugeben, war Wind Waker. Und ich würde sagen, alles mit Dungeons ist kein richtiges Zelda.
Das ist so schön. Ich glaube, das sind die 2 oder 2 von 3 Zeldas, die die absurdesten ersten Zelda-Spiele sind, die man spielen könnte. Das dritte ist das mit den Zügen.
Oh. Hier, ja.
Ghost Train, Spirit Tracks.
Ja, genau, natürlich.
Das.
Ja.
Also meins, das sind die 3 absurdesten Picks.
Meins ist Minish Cap. Minish Cap auf dem GBA, wo man ja so klein werden kann. Aber da dachte ich mir, ne, ist auch isometrisch, bin alleine unterwegs, kann eine Welt erkunden, ist quasi wie Ultima 8. Das sind meine Erwartungen an so ein Spiel.
Also,
ich ziehe das
fast
jetzt durch.
Wie Diablo.
Um meiner Geschichte vom Anfang Sinn zu geben, ziehe ich das jetzt als Motiv durch diesen ganzen Talk, auch wenn es nicht zum Thema beiträgt. Aber doch irgendwie, weil es ja auch dieses, um vielleicht dem noch mehr, um meine Formel ein bisschen noch auszufüllen, zumindest meine persönliche Formel, das hat ja auch meine Erwartungen geprägt an Rollenspiele in einer gewissen Art und Weise, weil ich, ne, in Ultima 8 bin ich alleine unterwegs, damit fängt es ja schon mal an. Ich steuere keine Gruppe, wie in anderen Ultima-Spielen oder natürlich auch in anderen klassischen Rollenspielen. Das heißt, auch da habe ich gemerkt, okay, ich mag das eigentlich, alleine durch diese Welt zu gehen. Und ich mag es auch, nicht unbedingt einer Story zu folgen, weil ehrlich gesagt, von der Geschichte selber habe ich in Ultima 8 auch nicht viel verstanden in meinem Alter, in dem ich damals war. Aber ich mag es auch einfach, diese Welt zu erforschen und zu erkunden, einfach von Neugier getragen, da durchzulaufen und zu gucken, okay, was ist denn hinter dem See, nachdem ich über die Steine gesprungen bin? Was ist denn in der Behausung des alten Magiers, wo ich mir Gegenstände anschauen kann, die überhaupt keinen Sinn haben für das Spiel, sondern einfach nur Easter Eggs sind, die ich nicht verstanden habe? Es gibt in diesem Spiel einen Gegenstand, der ändert die ganze Zeit seine Form vom Würfel zur Pyramide zur Kugel. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber das sind die 3 Formen, die er annehmen kann. Und ich dachte mir, oh, das ist bestimmt ein Secret. Das ist bestimmt ein Gegenstand, den ich an einer ganz bestimmten Stelle ganz toll einsetzen muss, damit irgendwas absolut Fantastisches passiert. Und ich habe mit diesem Ding rumexperimentiert, habe es mitgenommen und überall geguckt, okay, vielleicht hier oder da, wo so eine Felsspalte ist, wo ich denke, vielleicht sieht man da was, vielleicht kann ich es da hinstellen und es öffnet sich der Fels in eine neue Levelumgebung oder so. Nee, das Easter Egg ist einfach, das bildet das damalige EA-Logo was diese drei Formen waren. Das ist das Easter Egg von diesem Gegenstand. Aber in meiner Fantasie war es viel mehr. Und so spiele ich bis heute Spiele. Deswegen mag ich ja bis heute auch Sandboxen so gerne. Oder auch sowas wie ein Elden Ring, wo man halt einfach guckt, okay, was gibt's da? Wo wirkt irgendwie eine Wand komisch, dass ich mit dem Schwert draufhauen kann? Vielleicht ist da ein Geheimraum. Und irgendwann bin ich paranoid und hau auf jede Wand. Weil Elden Ring sagt mir nicht, ob eine Wand komisch ist oder nicht. Weil wenn sie nicht komisch ist, ist genauso ein Zeichen, dass da ein Geheimraum sein könnte. So, und mit so einer kindlichen Neugier durch so ein Spiel zu gehen. Das erste, in dem ich das erlebt habe, war tatsächlich ein Ultima 8. Und das ist für mich bis heute wichtiger, als dass es irgendwie eine packende Geschichte gibt an irgendeiner Stelle oder dass ich Gefährten und Gefährtinnen habe in einem Spiel. Was interessieren mich denn Aiolo und Dupré und so und diese ganzen Avatar-Speichellecker, die in Ultima so rumstromern? Mir alles wurscht. Das sind halt verehrte Figuren wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich in der Ultima-Community. Aber für mich nicht maßgeblich für so ein Gefühl, das ich haben möchte in so einem Rollenspiel. Mhm. So, jetzt könnt ihr das wieder sinnvolle Sachen sagen. Ich bereite meinen nächsten Ultima 8 Loblied.
Das hatte ich ja schwer beeindruckt, das Spiel. Es freut mich so viel, Positives über Ultima 8 zu hören. Ja. Aber das, ich meine, das, was du beschreibst, Micha, ist ein erstes Mal, ein magisches erstes Mal. Ja, und erste genau. Male sind ja immer magisch. Da ist noch die Welt der Möglichkeiten, liegt da noch vor uns. Das ist wie ein Puzzle, wo du entdeckt hast, dass man da das Teile aneinander hängen kann, das erste Mal. Ja, und dann macht's Klick und man stellt fest, wow, das ist ja der Hammer. Und was wird da wohl für ein Bild dabei rauskommen? Und je mehr Erfahrungen du machst, ähnliche Erfahrungen, je mehr Spiele du spielst, desto vollständiger wird dieses Puzzle. Du verstehst auf einmal, wie die Dinge funktionieren. Sachen sind besser, Sachen sind schlechter. Du kannst vergleichen, einordnen. Und damit schwindet die Fantasie. Damit schwinden diese Möglichkeiten. Die fallen zurück auf Realitäten. Und dann das, was bleibt, glaube ich, ist dieses Nachwehen, dieses Gefühl von diesem ersten Mal, diese Sehnsucht, das wiedererleben zu können, dieses erste Mal. Und wie gesagt, dem jagen wir da hinterher. Aber um da auch mal eine Klammer dran zu machen, ich hätte eine Frage an euch beide, um nochmal den Bogen zurückzuspannen zum Thema Diablo. Wenn ihr habt ja schon beschrieben, dass Leute sagen, das ist kein Diablo mehr. Darf ich euch mal fragen, wie ihr Diablo definieren würdet? Was ist für euch die Essenz von Diablo?
Also was für mich die Essenz von Diablo ist, ist Loot. Aber auch das, ne, das ist ja genau das, was Geraldine vorhin angeschnitten hat. Die Erwartungen an einen Diablo differieren sehr stark, je nach Zielgruppe, nicht nur davon abhängig, welchen Vorgänger ich gespielt habe. Hatten wir schon das
nicht
Thema.
Nicht ablenken jetzt.
Nein.
Definition bitte.
Der Loot, habe ich ja schon gesagt.
Deine Definition. Vielleicht ist er wieder bei Ultima 8 und hat die Frage nicht beantwortet.
Ja, genau. Ja, das gute alte Loot in Ultima 8. Ich suche bis heute diesen formwandelnden Stein in Diablo. Irgendwo muss er sein. Aber pass auf, das ist ja die Kern. Also ich würde sagen, die Belohnungsspirale. Ne? Ich will immer besser werden mit meinem Helden, ich will Balken füllen, ich will immer mächtiger werden und dann ist es eine Power Fantasy. Einfach, ne? Ich will
genau. Das hat Diablo 4 nicht.
Doch. Deswegen ist ja für mich zum Beispiel auch in Diablo 4 überhaupt keine Abkehr von irgendwas. Also ich persönlich würde sagen, ich hatte in der Beta viel Spaß damit. Ich habe natürlich kritische Dinge und sowas, die man noch nicht einschätzen kann, wie es dann später wird und ob sie die Balance hinkriegen und ob es alles wirklich Spaß macht, was es später an Spielmechanik gibt. Aber im Kern glaube ich, zumindest bisher, dass es mir diese Power-Fantasy wieder geben wird, aber das bin halt nur ich. Und was wir erleben aus der Community, aus dem Kollegenkreis, sind aber sehr unterschiedliche Perspektiven schon darauf, was dir ein Diablo geben muss. Weil es gibt natürlich auch Leute wie den Kollegen Peter Bartke, der sagt, ich spiele das nur für die Story. Wenn die Story rum ist, ist Diablo rum. Und ich sage, bist du was für ein Mensch muss man sein? Nee, aber tatsächlich, also ich erlebe es halt komplett anders, habe es schon immer anders erlebt, weil ja, Diablo hat halt, also mal kurz Hand hoch, welches Diablo eine coole Story hatte, Teil 2 hatte coole Zwischensequenzen, aber also, es sind nicht gute, also jetzt mal literarisch tiefgängige Geschichten sind es jetzt nicht, würde ich sagen. Da spiele ich halt was anderes, wenn ich das haben möchte. Ich sage halt, ein Diablo fängt erst an nach der Story. Also wenn ich halt dann weiter meinen Charakter ausbaue, wenn ich mich freue, dann irgendwie nach 30 Stunden Grind eine noch bessere Rüstung zu finden. Und ja, ich weiß, wie schrecklich das jetzt klingt, während ich es sage, ne? Viele von euch, ich behalte schon den Chat im Auge, ob ich schon gekickbannt werde von euch. Für viele ist das natürlich, ist das auch wiederum komplett hanebüchen. Andere können es verstehen. Ne? Je nachdem, was du halt erwartest. Ist es auch eher Singleplayer für dich oder ist es Multiplayer? Mein Bruder zum Beispiel spielt Diablo so gut wie nicht im Singleplayer. Der geht halt ins Battle.net, sucht sich irgendwelche Leute, oft sogar in irgendwie ganz durch Europa verstreut, also nicht irgendwie einen festen Kreis, mit dem er da spielt, eine Gilde oder was auch immer, sondern einfach in Diablo 3 irgendwelche drei Randos oder sowas, mit denen er dann Nephalem-Portale durchschnetzelt. Und manchmal kommt er mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch und stellt dann fest, dass es eine Schuhverkäuferin ist aus Griechenland oder sowas. Und erzählt mir das dann sehr coole Geschichten, die dann dabei entstehen. Aber wo ich da wieder sage, das, der Multiplayer-Teil, juckt mich überhaupt nicht. Deswegen würde ich dann bei Diablo wieder sagen, ist mir doch völlig egal, dass es jetzt dass es so einen sehr starken Online-Fokus hat mit einer Shared World. Lass mich doch mit anderen Menschen in Ruhe. Mhm. Das ist doch kein Diablo mehr, wenn da andere Leute unterwegs sind. Also, es sind viele Perspektiven, die auf so ein Spiel einwirken können.
Ja. Für mich ist Diablo immer gewesen, es im Koop zusammen mit Maurice Weber zu spielen und ihm in alle dramatischen Zwischensequenzen reinzulachen, was ihn bis heute sehr verärgert. Aber zu meiner Verteidigung, er hatte zuvor ein sehr lustiges Item gefunden. Er hatte zuvor eine stinkende Hose gefunden, die irgendwie alle Gegner in der ersten Reihe ohnmächtig werden lässt, weil die Hose so sehr stinkt. Und das war sehr lustig.
Ja, die hatte ich auch schon mal.
Ja, es ist eine sehr lustige Hose.
Ja.
Darüber habe ich halt das ganze Spiel über gelacht. Er hat sie auch das ganze Spiel über getragen.
Man muss dabei gewesen sein.
Man muss dabei
gewesen sein. Wenn es die im Diablo 4 nicht gibt, ist es kein Diablo mehr.
Aber wenn es die gibt, ist es Diablo. Das ist nämlich dann die Frage, ne? Selbst wenn man die gleichen Spielerfahrungen gemacht hat wie andere, wenn man wirklich gesagt hat, ich habe jeden Teil gespielt und sogar in der vorgesehenen Reihenfolge meinetwegen, kann es trotzdem immer noch sein, dass man die Persönlichkeit eines Spiels anders wahrnimmt als andere, weil einem andere Sachen wichtig sind, oder?
Ich finde das ganz interessant und auch ein bisschen lustig, was ihr da gerade so über Diablo gesagt habt. Die Elemente, die ihr genannt habt, die ja überwiegend spielmechanische sind, wobei auch sowas wie Power Fantasy zum Beispiel dabei war. Ich erinnere mich noch, als Diablo 3 damals dann raus war, dass einer der großen Kritikpunkte war, dass das nicht mehr düster genug ist. Mhm. Dass ein Diablo muss gritty sein, muss dunkel sein. Und auch in der Vorberichterstattung zu Diablo 4 spielte das eine große Rolle. Das hat Blizzard nämlich erkannt und jetzt ist es endlich auch wieder, es ist wieder düster und blutig und sowas. Und ich glaube, dass diese immersiven Elemente unterschätzt werden, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was ist die Identität eigentlich von der Serie, was wünschen sich Leute, wo fühlen sie sich wieder zu Hause, dass das ganz viel auch mit Worldbuilding zu tun hat, mit Stimmungsaufbau zu tun hat. Also trifft ein Spiel, ein Nachfolger, den gleichen Ton wie der erste Teil, ganz unabhängig von den Spielmechaniken.
Ganz wörtlich übrigens, ja, auch vom Writing her, trifft das Spiel den Ton. Es gibt ja Spiele, die sind ein bisschen lustig und es gibt Spiele, die sind leicht ironisch und es gibt Spiele, die sind so wie wenn Manowar ein Spiel geworden wären. und wenn das Spiel davon abweicht, ist das ja ein wesentlicher Bestandteil des Rezeptes sozusagen, ja. Für mich war das Diablo immer so ein Spiel, also für mich ist es ganz klar definiert über den Kampf. Auch gar nicht so sehr über das Metaspiel, sondern über den Kampf. Und ich finde, dass 3 und 4 den Kampf fundamental anders gemacht haben. Meine Erinnerung an den Kampf von Diablo 2 ist so wie Vampire Survivors. Alles stürzt auf mich ein in so einer Riesenmenge an kleinen Kreaturen. So. Und ich mache immer Flächenschaden, Flächenschaden, Flächenschaden. Und das erscheint mir jetzt bei den neueren Teilen dann nicht mehr so zu sein. Die sind eher, weiß ich auch nicht, langsamer oder so. Aber vielleicht ist das auch nur meine schwache Erinnerung an ein Spiel, das ich lange nicht mehr gespielt habe.
Ich würde sagen, in Diablo 3 und Diablo 4 haben sie die Kämpfe ja, oder sagen wir alleine von den Animationen her, einfach wuchtiger gemacht und dynamischer gemacht. Ne? Also, dass du, wenn du ein Skelett zerschlägst, fliegen halt die Knochen in alle Himmelsrichtungen davon. Oder prallen dann noch von Wänden ab und es fühlt sich einfach haptischer an, ne? Mit dem Schreibkolben irgendwo drauf zu hauen. Das war ja der große Schritt eigentlich im Kampfsystem und im Kampfgefühl, ne? Den sie gegangen sind. Aber wenn ich das jetzt spiele und sage, also ne, wenn ich jetzt auch ein Diablo 3 gespielt habe oder so, dann verfärbt sich das in meiner Erinnerung, dass ich sage, ja, so waren die Kämpfe in Diablo schon immer. Also so Wucht und Schmackes und das ist halt richtig so bammt, wenn man halt auf irgendwas draufhaut. Und dann spiele ich irgendwie Diablo 2 Resurrected, wo sie es aber schon ein bisschen überarbeitet haben im Remaster oder im Remake. Und ich spiele halt nochmal Diablo 2 Original und sehe so, okay, da habe ich halt auf diesen, okay, der Pixel-Dämon reagiert ein bisschen drauf, wenn ich mit dem Schwert drauf streichle, aber also der richtige, wie hat Blizzard immer gesagt, der Umf, der war da noch nicht da. Also, das haben sie ganz gemütlich weitergedreht.
Da würde ich dir widersprechen, mich. Also für seine Zeit, Diablo war ja 1996, da war das Trefferfeedback super. Das sind ja die Viecher dann, die Skelette sind so umgefallen oder die Viecher sind so mit so einem schmatzenden Geräusch zerspratzt. Ja, da sind jetzt vielleicht nicht die Teile durch die Gegend geflogen, aber diese Todesanimationen mit den dazugehörigen Sounds waren für die Zeit genau das. Die hatten diesen Umf.
Du widersprichst mir nicht, du hilfst mir, meine Gedanken zu ordnen, denn das ist ja der Punkt, den ich eigentlich mache. Jetzt, wenn ich das spiele, sage ich ja, so war es früher auch, weil es damals schon das hatte. Ja, und weil das damals schon eine Stärke war. Also, wenn man so will, da haben sie die Formel nicht geändert, aber sie haben sie halt in die Moderne gehoben. Ist ja genau der Grund. Es ist wie, wenn ich Homeworld Remastered spiele heute, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, und da diese detaillierten Raumschiffe sehe und sage, oh, so hat Homeworld schon immer ausgesehen. Mhm. Ne, diese Wahnsinn, da kann ich jede Luke kann ich erkennen an diesen Raumschiffmodellen. Und dann spiele ich wieder das Original Homeworld 1 von 1999 und denke mir, was ist das für ein Pixelmatsch auf diesen Schiffchen? Aber für 1999 sah es natürlich fantastisch aus. Nicht nur, wie detailliert die Schiffe waren, sondern auch die Lichtstimmung in den Levels, die Hintergründe, die halt toll aussahen und so. Musik und alles müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, Homeworld ist eh eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Ach echt?
Aber ja, ich hab's nicht erwähnt. Ich weiß, ich erwähne es selten.
Wirklich?
Aber, ja.
Erzähl mehr. Nicht Ultima 8.
Naja, also, es ist so, also Homeworld ist sowas Ähnliches für mich wie Ultima 8, weil es da auch so ein Objekt gibt, was seine Form ändert. Nein, also nee, aber da auch, ne, Homeworld war damals grafisch beeindruckend, für mich zumindest. Und wenn ich jetzt eine noch beeindruckendere Version sehe, überschreibt sie sozusagen die Erinnerung von damals. Und ich denke mir, ja, so war es doch schon immer. Mhm. Also, und dann gucke ich es mir von damals wieder an und sage, uffi. Naja, das ist halt die Mobile-Version da, die alte, die wir damals gespielt haben. Und ich glaube, das, oder ich weiß nicht, vielleicht, oder zumindest als These mal in den Raum gestellt, vielleicht ist das ein Merkmal für eine gelungene Art der Fortsetzung oder in dem Fall des Remakes, des Remasters, dass ich ein Element sehe, was mich schon immer beeindruckt hat an diesem Spiel, aber halt übersetzt auf moderne Darstellungskonventionen, auf moderne Grafik, auf modernes Sounddesign, auf moderne Haptik, Bedienung, wie auch immer. Ne? Also, dass man es schafft, irgendwie sowas Altes zu nehmen und in die Moderne zu verpflanzen, dass man denkt, okay, so war es doch schon immer.
Ja, das ist genau die logische Folgefrage tatsächlich, wenn man sagt, wir gehen jetzt davon aus, dass die Identität des Spiels gewahrt wurde und wir haben es vielleicht technisch oder grafisch ein bisschen verbessert. Was muss eine gute Fortsetzung sonst noch haben?
Also wenn du das immer die Grafik so anpasst, dass sie deinem Headcanon von Teil 1 entspricht, der ein paar Jahre her ist, und die Bediensysteme anpasst auf moderne Convenience-Funktionen und modernen Umf, dann kommt dir die Serie vor wie Stagnation. Die Serien müssen schon, wenn es eine Spielserie ist, auch aus der Sicht der größten Fans irgendeine Art von Fortsetzung bringen. Also eine Art von, eine Addition bringen, die der Formel was Sinnvolles hinzufügt, ohne die Formel zu verändern. Das ist ja so ein bisschen die Grundschwierigkeit. Und das gelingt manchen Spielen und manchen Spielen gelingt es nicht. Und manche Spiele finden sich neu in Teil 2 und bilden einen anderen Take auf das Thema. Und das ist wahnsinnig unterschiedlich. Ich würde sagen, die beste Fortsetzung der Welt, die jemals jemand gemacht hat, ist GTA 3. Ja, dass sie so eine vage Essenz von GTA 2 genommen haben und die in ein ganz anderes Spielkorsett getan haben. Und es ist trotzdem noch irgendwo noch GTA. Das ist ihnen schon sehr gut gelungen. Und man könnte, also für andere Teile gilt das ja auch, ja.
Sprechen wir gerade.
Ich möchte noch mal ganz kurz innehalten, noch mal eine Lanze brechen für Michaels rhetorische Skills, der gesagt hat, du widersprichst mir nicht, du hilfst mir, meine Gedanken zu ordnen, und dann einfach das Gegenteil behauptet hat von dem, was er vorher behauptet hat. Aber für ihn war es eine völlig konsistente Fortsetzung seiner Rede.
Ja.
Das ist der Hammer.
Das ist mein Kopfkanon.
Das sind die von mehr Profis lernen.
Ja. Ja. Du bist heute generell stark darin, irgendwie nicht sicher zu sein, ob du gerade widersprichst oder zustimmst. Das hatten wir eben auch schon im Rollenspiel-Talk.
Ja, das ergänzt sehr gut, ja, was ich gerade sagen wollte. Hä? Ja, Chris, also, du wolltest was sagen.
Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir gerade von Fortsetzungen reden oder von Remakes, aber ich glaube von Fortsetzungen, weil das ist schon nochmal was anderes, glaube ich, auch die Anforderungen daran. Mhm. Aber ich nehme jetzt mal das auf, was Gunnar gesagt hat in Sachen Fortsetzungen und stimme ihm erstmal grundsätzlich zu. Idealerweise ist sich eine Fortsetzung der Stärken bewusst, die der Vorgänger hat, und auch der Schwächen. Und wer merzt die dann aus? Und eine Schwäche auszumerzen heißt ja nicht unbedingt etwas Neues hinzuzufügen, sondern erstmal etwas Altes zu nehmen oder was Bestehendes zu nehmen, das zu verbessern. Und das kann interessanterweise manchmal auch sein, etwas wegzulassen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer sind die ersten beiden Baldur's Gate-Spiele, weil der zweite Teil, der ja gemeinhin als das wesentlich bessere Spiel gilt, im Wesentlichen gegenüber dem ersten Teil Sachen wegstreicht. Also er macht zum Beispiel viel weniger Begleiter als im ersten Teil und die dafür dann aber ausgefeilter. Und es ist insgesamt auch eine kleinere Welt, was ein bisschen bizarr ist, weil Baldur's Gate 2 schon immer noch ein riesiges Spiel ist. Aber es hat längst nicht so viele Schauplätze wie der erste Teil und nutzt die dafür dann aber auch besser. Da ist dann nicht so viel Leerlauf drin. Das heißt, es ist ja immer bedenken, dass Baldur's Gate 2 eben dieses riesige Spiel ist, aber es ist trotzdem das Kompaktere. Und das heißt also, eine Fortsetzung zu machen, die den Spirit sozusagen aufgreift, heißt auch nicht zwangsläufig, dass das vollkommen identisch zu dem sein muss, was im Vorgänger passiert ist. Wenn wir uns die Final Fantasies zum Beispiel anschauen, die spielen ja in jeder einzelnen Episode immer mit einer neuen Welt, mit einem völlig neuen Setting und neuen Charakteren. Da wird ja erzählerisch nichts übernommen aus den Vorgängern. Und trotzdem ist kein Zweifel, dass es Final Fantasy Spiele sind. Also das heißt nicht, dass man da keine Beweglichkeit hätte bei Fortsetzungen, sondern das Entscheidende ist halt zu wissen, was ist denn eigentlich der Kern von meinem Spiel, was ist eben das Entscheidende, was meine Spielidentität ausmacht, wie wir es vorhin schon versucht haben einzugrenzen und das mitzunehmen, und drumherum kann man dann Dinge verändern. Aber es ist, was auch wichtig ist, und das wurde ja auch schon gesagt, ist, dass es aber auch auf dem Stand der Technik sein sollte. Also wenn ich eine Fortsetzung habe zu einem 3-4 Jahre alten Spiel, die heute rauskommt, dann sollte das den aktuellen Stand der Technik widerspiegeln. Und um da noch ganz kurz schnell etwas dazu zu sagen, was Micha vorhin gesagt hat, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Teil oder ein Aspekt, der manchmal unter die Räder kommt bei Remakes. Ich weiß, ich springe ein bisschen im Thema, aber ich wollte den Gedanken nicht verlieren. Wenn ein Spiel, das zu seiner Zeit technisch beeindruckend war, wieder neu aufgelegt wird und ist nicht mehr technisch beeindruckend, dann kann ein Teil dieser Essenz verloren gegangen sein. Mein Lieblingsbeispiel in da sind immer die Monkey Island Spiele, die ja mit den Special Editions Neuauflagen bekommen haben. Und die ersten beiden Island Adventures waren zu ihrer Zeit 1991 technisch brillant. Der zweite Teil mit das erste Mal eingescannte Hintergrundgrafiken, dieses fantastische IMU-System. Also die waren prachtvoll, die waren imposant, das waren teure Spiele für ihre Zeit. Und dann kommen diese Special Editions raus und sind halt so hingerotzt, das Ding, ja. Also ich sehe die zu dem Zeitpunkt, denke mir, da ist nichts davon ist State of the Art. Ja, das mag nett gemeint sein, aber nett gemeint ist halt nicht gut. Und das tut mir weh, ne? Das tut mir weh, wenn ich sehe, dass zu diesem Kern von alten Spielen gehört eben zum Teil auch die technische Exzellenz in ihrer Zeit. Und im Zweifelsfall auch das teuer gewesen sein, ja, für ihre Zeit teuer gewesen sein. Und bei allem Verständnis, warum das vielleicht heutzutage nicht mehr geht, es fehlt halt dann doch was, wenn diese Spiele dann rauskommen und sind nicht mehr technisch exzellent heutzutage.
Mhm. Ich stimme euch da unbedingt zu. Die Frage wäre natürlich, ob das bedeutet, dass es überhaupt Spielereien gibt, die theoretisch unendlich fortgesetzt werden können. Wenn wir davon ausgehen, dass zu einer guten Spielefortsetzung gehört, dass sie technisch auf dem neuesten Stand ist, dass sie irgendeine Form von Verbesserung mit sich bringt, indem sie zum Beispiel Fehler erkennt und ausmerzt und indem sie vielleicht optional noch irgendwie was Neues dazu bringt und vielleicht noch irgendwie je nach Genre die Story weitererzählt. Haben Reihen, die jetzt zum Beispiel schon lange existieren, dann überhaupt das Potenzial, für immer weiter zu existieren? Sagen wir mal sowas wie Zelda, wie Resident Evil, wie Final Fantasy, wie Anno. Also Serien, die immer noch stark sind und bei denen ein Ende noch nicht in Sicht ist?
Also ich glaube ja. Ich finde, um kurz zu dem zurückzukommen, was Gunnar vorhin gesagt hat. Ich habe erst gedacht, ist das nicht eine akademische Erwartung, wenn ich sage, eine Fortsetzung muss was wirklich Tolles, Neues haben? Weil eigentlich kann eine Fortsetzung doch auch ein Remake des ersten Teils mit neuer Story sein und die Leute werden happy. Also Remake im Sinne von, ne, grafisch aufpoliert, moderne Engine, Bedienung, bla bla. Aber jetzt nichts revolutionär Neues. Aber gleichzeitig nimmst du mir den Wind aus den Segeln, wenn ich das fragen würde, mit GTA 3. Weil GTA 3 ja durch den Sprung von 2D auf 3D revolutionär war. Ja, obwohl man damals ja noch die Sichtbegrenzung hatte mit dem Nebel und so, es war jetzt halt kein spektakulär tolles 3D, wie wir es heute erleben, aber natürlich halt ein Fortschritt und eine Magnitude der Verbesserung, dass du aus allen Wolken gefallen bist, wie du es zum ersten Mal gespielt hast. Mhm. GTA 3, wo man vorher halt nur dieses isometrische Platte von, ne, Pixel-Auto rumfahren hatte in GTA 2. Und deswegen wäre ein bisschen der Gedanke, den ich hätte bei dem Thema, kann eine Serie ewig leben? Oder wie lange ist ewig, ne? Aber wie lange kann man es weitertreiben, bis die Leute sagen, oh Gott, bitte hört auf damit. Bitte hört auf mit Zelda, Nintendo. Das wird nie passieren. Bitte hört auf mit Mario. Wer sagt denn sowas? Was für ein Mensch muss man sein da auch wieder? Aber wenn sie lange leben soll, müsste man vielleicht zumindest in regelmäßigen Abständen neue Revolutionen für sie finden von einer ähnlichen Tragweite wie diesen Sprung von 2D auf 3D. Den Fallout ja auch gemacht hat beispielsweise. Ne? Von Fallout 2 auf Fallout 3, da nicht, dass es halt 1:1 dieselben Stärken hatten, Fallout 3, wie der zweite Teil, was Geschichten erzählen angeht. Aber Alter, in 3D durch diese Welt zu laufen und diese Ruinen halt in der Ego-Perspektive erkunden zu können, ist halt ein komplett neues und anderes Spielgefühl, als es vorher da war. Und trotzdem ist es immer noch auch Fallout mit dem schwarzen Humor, mit all dem, was halt an ikonischen Elementen drinsteckt, mit dem Vault Boy und sowas. Also wenn du, oder vielleicht auch das wieder als These, ne, wenn du sowas in der Geschichte einer Serie zumindest häufiger hinkriegst, so ein dich zumindest punktuell neu erfinden in einer ganz wichtigen Disziplin, dann steht dir das ewige Leben offen, sozusagen.
Ey, aber da machst du natürlich ein Fass auf. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist für mich eine der größten Herausforderungen, vor der die Spieleindustrie steht, dass es für mich fast unmöglich ist, der Gedanke, dass es noch mal so einen großen Sprung geben wird, wie damals den von 2D zu 3D. Also der vergleichbarste Sprung, den es vielleicht spielmechanisch und technisch noch gab, war dann die offene Spielwelt. Und seitdem kam eigentlich nichts mehr, was so dermaßen Spiele verändert hat. Und ich weiß nicht, ob sowas noch mal kommt.
Doch, das gibt's. Aber halt nur in technischer Hinsicht, nämlich VR beispielsweise.
Naja,
ich sage nicht, nicht bei allem. Aber das ist ja eine der zugrunde liegenden Fragen, wenn du sagst, wie neu darf ein Spiel sein. Das sind ja halt technische Meilensteine. Ne? 2D auf 3D war halt ein technischer Umschwung. Ne? Plötzlich, also man hat vorher auch schon 3D, aber halt, ne, dass man halt gesehen hat, hey, Spiele haben jetzt auch diese Tiefenperspektive. Und bei VR ist es halt auch wieder, es ist eine neue Art, ein liebgewonnenes Spielprinzip erleben zu können, wie dann halt von einem Half-Life 2 auf einen Half-Life Alyx. Mir fallen nicht viele Serien ein, die jetzt den Sprung in
die Art einzige Beispiel,
so geschafft
oder?
Hat. Nee, Resident Evil hätte ich noch mit Resident Evil 7, was ja dann auch nochmal immersiver war. Aber das gelingt halt jetzt nicht viel, weil die Technologie noch nicht da ist, weil sie halt schwer zugänglich ist, wenn man sie nicht erlebt hat. Also bei allen Hürden natürlich, die vor der VR steht oder Augmented Reality, wenn das mal kommt, oder der Gehirnchip oder was auch immer dann die Zukunft bringt. Aber vielleicht ist halt wirklich dieses Neuerfinden auch irgendwo nur noch möglich, wenn es so technologische Sprünge gibt. Weil jetzt noch mal, das neue Far Cry hat halt noch mehr Fernsicht. Ja, also, ja, toll, schön, dann sehe ich halt den Berg da.
Also, ich würde finde, sagen, ja, Gunnar, mach du zuerst.
Ich finde, das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also andersrum. Ich glaube, eine Serie, die lange lebt, viele Serien, die lange leben, ich habe das nicht recherchiert, ich behaupte, das ist einfach und der müsste mich widerlegen. Ist ja Christians Hobby, also insofern kann man das auch erwarten. und ich würde sagen, die meisten Serien, die lange leben, ziehen den Fokus auf. Die beginnen irgendwie klein, mit einem relativ engen Setting und werden dann größer. Es kommt noch Welt hinzu, es kommt noch Meta hinzu, es kommt 3D hinzu vielleicht, es kommt eine offene Welt hinzu. Und ich glaube, es ist schwierig für Serien, wieder klein zu werden. Also im Scope runterzugehen, was vorher noch die ganze Welt war, ist jetzt nur noch eine Stadt oder sowas, passiert schon auch. Aber ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, wenn du das nicht irgendwie kompensierst, diesen Move des Kleinerwerdens. Und ich habe das Gefühl, VR macht Spiele kleiner, aus technischen Gründen auch einfach von der Beherrschbarkeit her und so. Mhm. Und das widerspricht so dem Fortsetzungsgefühl einer Serie, weswegen sich Alyx auch null anfühlt wie Half-Life 3, sondern halt wie so ein Seitenzweig, finde ich. So schön es ist.
Ja, also, ja. Es ist ja auch ein Seitenzweig. Stell dir mal vor, es wäre Gordon Freeman gewesen, es wäre Half-Life Gordon gewesen. Aber du hast recht, also ich will dir nicht widersprechen. Du hast mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen.
Ich finde das eine gute Beobachtung, dass Serien, die langlebig sind und relevant sind, den Fokus aufmachen, die dann zu Universen werden. Und ich würde sagen, die Langlebigkeit hängt nicht von irgendwie einer Technologie ab, zwangsläufig, sondern hauptsächlich von der kulturellen Relevanz. Ist es vorstellbar, dass wir irgendwann mal eine Zeit geben wird ohne Star Wars, wo Star Wars vergessen ist, sozusagen. Ja, selbstverständlich ist das vorstellbar. Ja, da müsste vielleicht irgendeine große Umwälzung oder Katastrophe passieren oder sowas, aber es ist doch nicht gegeben, dass Star Wars eine kulturelle Relevanz hat für alle Ewigkeit. Das gibt bestimmte Standpfeiler, auf denen das fußt. Und zwar zum Beispiel, dass es eben nicht nur eine Filmtrilogie ist aus den 70er, Anfang 80er Jahren, sondern ein ganzes Universum, in dem medienübergreifend Geschichten erzählt werden können. Also es ist eine Folie, auf der Geschichten erzählt werden können, ein Universum. Und unter anderem auch in Computerspielen zum Beispiel. Ja, also wir können uns auf der einen Seite die Frage stellen, leben Franchises lange, die dann nicht zwangsläufig auf ein bestimmtes Medium festgelegt sein müssen. Und dazu müssen sie, wie gesagt, eine gewisse kulturelle Relevanz haben. Und Assassin's Creed zum Beispiel ist jetzt keine richtig dolle Franchise, ja, in dem Sinne, ist das ein Universum. Für mich sind das immer noch, das ist vielleicht auch eines der Probleme von Assassin's Creed, dass es halt so punktuell diese einzelnen Spiele sind, aber irgendwie kein großes Universum. Und ich würde denken, dass man es vermutlich zu klein denkt, wenn man sich fragt, wird ein Assassin's Creed auf der nächsten oder übernächsten Konsolengeneration noch relevant sein? Ja, vielleicht, das wird sich in Abhängigkeit von der Technik entwickeln. Es gibt ja ständig neue technologische Neuerungen bei der Darstellbarkeit, bei der Bedienung und sowas. Wenn sich die Konventionen ändern, ändern sich die Spiele. Die kulturellen Leitplanken ändern sich auch übrigens. Wenn wir heutzutage TV-Serien, Spiele, Filme aus den 80ern, 70ern angucken, dann sind die cringe für die junge Generation, weil sich die kulturellen Normen geändert haben. Und deswegen kann sowas auch immer wieder für neue Generationen immer wieder neu erfunden werden und neu angepasst werden. Das ist auch Teil der Langlebigkeit. Aber vor allen Dingen reden wir hier über, jetzt mal unabhängig, abhängig von der Franchise, reden wir auch über das Spielen an sich, wo die Computerspiele ja auch nur ein Ausdruck sind. Und meine Eltern zum Beispiel sind in einer Ära aufgewachsen, wo es keine Computerspiele gab. Für die war das vermutlich unvorstellbar, dass ihre Kinder mal vor Computern spielen würden, anstatt mit den Schafkopfkarten am Tisch, wie man das halt so macht. Ja, oder mit Monopoly. Und wer weiß denn, wie sich das Spielen an sich verändern wird? Und in diesem zukünftigen Spielen gibt es dann vielleicht noch ein Assassin's Creed oder ein Star Wars. Ja, aber das hängt sicher auch davon ab, wie gesagt, da schließt sich wieder der Kreis zurück zu meinem ursprünglichen Punkt, das hängt davon ab, ob es diese Franchises schaffen, sich irgendwie im kulturellen Bewusstsein zu verankern und relevant zu sein.
Ja, oder zufällig einfach wieder ein brillantes Spiel machen. Ne? Das ist ja auch erlaubt. Also du kannst auch einfach ein brillantes Spiel machen, das noch zufällig dasselbe Setting hat oder dieselbe DNA wie ein anderes, aber es wird nicht geliebt wegen seiner Herkunft, sondern weil es für sich steht. Meine Theorie ist, dass die Elder Scrolls-Serie einfach nur eine Kette von Spielen ist, die zufällig wieder gemocht werden, weil es so einen Bedarf gibt und dass niemand jemals Daggerfall gut fand, aber trotzdem es möglich war, Oblivion gut zu finden.
Es ist sehr möglich, Oblivion gut zu finden.
Das ist ein gutes Beispiel. Wir wissen, dass an Elder Scrolls 6 gearbeitet wird, aber keiner weiß, was es damit auf sich hat. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass es eigentlich spielmechanisch von seinen ganzen Systemen, von dem, was er da macht, eine 1:1 Kopie von Skyrim ist. Nur halt an einem anderen Ort von Tamriel und mit der Grafik von heute oder von 2024. Würden sich die Leute beschweren, wenn sie das Spiel bekommen? Ich würde sagen, absolut. Ganz im Gegenteil, vermutlich würden sie es feiern.
Ja, und das wirft die Frage auf, ab wann ist ein Spiel denn zu neu? Was sind denn Neuerungen, die einem Spiel eher schaden? Also gerade wenn man auch so in Richtung Trends denkt, ne? Ich meine, wir haben vorhin im Rollenspiel-Talk so viel über die Open World gelästert, dass die Open World vielen Spielen einfach nicht gut tut. Und ich glaube, dass das auch definitiv die Wahrheit ist in unterschiedlichsten Genres, dass manchmal die Open World als Trend oder als Zeitgeist auf irgendwas draufgeklatscht wird, aber dem Spiel selbst nicht gut tut. Gibt es da noch andere Beispiele? Frage ich mal so provokant.
Viele. Mich beschäftigt nur gerade zuerst, dass eigentlich dieses Elder Scrolls Beispiel ist ein sehr gutes, weil es ja aber eigentlich widerlegt, was Gunnar vorhin gesagt hat, über eine Fortsetzung, weil bei einem
das ergänzt das mehr, würde ich sagen.
Ah ja.
Das widerspricht dem nicht.
Ich helfe dir ein bisschen, deine Gedanken zu ordnen, weil in Elder Scrolls 6 wäre selbst dann eine gefeierte Fortsetzung, hoffentlich, vielleicht, keine Ahnung, wenn es das wiederbringt, also wie es Chris gesagt hat, was wiederbringt, was Skyrim gebracht hat an einem anderen Ort.
Ja, komplett. Also das ist ja genau das, ne, dass man jetzt Angst davor hat, dass Starfield zu viel irgendwie an der Bethesda-Formel rumdoktort und zu viel anders macht, wenn man sich fragt, Skyrim war doch super, wie es war, mach doch einfach nochmal Skyrim.
Aber das heißt ja dann eigentlich, Leute, und jetzt aber wichtige Einschränkungen, die alten Teile kennen, wollen doch überhaupt nichts Neues. Sie wollen vielleicht das Kondensat dessen, was vorher cool war. Ja, Baldur's Gate ist auch ein schönes Beispiel. Mir war gar nicht klar, dass es kleiner ist, habe ich nie so empfunden. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Und klar, wenn du es halt einfach besser füllst mit coolen Geschichten oder mit besseren Geschichten, als du sie erlebt hast im ersten Teil, wo du dachtest, oh, ist ja toll hier mit meiner Gruppe, die es nicht braucht, die Ultima 8, aber hey, sie ist da, mit der irgendwie schöne Geschichten zu erleben. Aber im zweiten Teil ist er noch viel geiler, wenn ich dann in der Kanalisation dieses UFO finde oder mit einem Beholder diskutieren kann oder die Gedankenschinder mich Gedanken schinden und was weiß ich, oder ich meine eigene Burg besitzen kann als Paladin oder meine eigene Druidenhain oder whatever. Also noch viel tollere Erlebnisse, die man machen kann. Das ist ja jetzt keine Neuerung im technischen Sinne, es ist keine Neuerung, was das Gameplay angeht. Es ist einfach nur das, was den ersten Teil schon cool gemacht hat, verdichtet, sozusagen.
Und ich möchte bei der Bethesda-Formel dazu sagen, dass das einfach ein Genre ist, von dem es verdammt wenig Spiele gibt. Und ich bin nicht sicher, ob die Bethesda-Formel so geliebt ist, weil jeder hat ja seine Issues mit auch mit einem brillanten Spiel wie Skyrim, das ich total geliebt habe. Da ist ja richtig viel Scheiße dran. Also mal ehrlich.
Ja.
Also zum Beispiel der komplette Kampf, ja, und aber es gibt so wenig Spiele mit diesem Scope, mit dieser Größe und dieser Fantasie, die dazugehört, dass da Bethesda das einfach rausbringen muss. Und dann reicht das schon. Und ich finde, das zählt nicht so richtig als Serienidentität oder auch nicht so richtig als Fortsetzung. Sie machen halt wieder so ein Spiel mit dem, was sie können, einigermaßen, und weil es keine adäquate Konkurrenz gibt, spielen wir es halt alle.
Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage, was ist denn eigentlich der Vergleich? Was ist denn die Referenz? Und wenn es keine richtige Referenz gibt, dann sind auch die Ansprüche niedriger, würde ich sagen. Also, na, dann, wenn du schon die Nummer 1 bist, warum solltest du dich dann anstrengen? Das ist diese Ambivalenz, die wir Jahr für Jahr haben, wir in unserer Kritikerblase, sage ich jetzt mal, wenn das nächste FIFA oder das nächste Call of Duty rauskommt, wo die Presse Jahr für Jahr sagt, ah, jetzt haben sie schon wieder keine Innovation drin, mach doch mal was Neues, das ist doch immer das Gleiche. Und dann verkauft sich das trotzdem wie geschnitten Brot, weil offensichtlich genügend Menschen da draußen der Meinung sind, dass das genau das ist, was sie sich gewünscht haben. Dass sie gar nicht unbedingt was Großes, Umwälzendes, Neues haben möchten, sondern eine leichte Verbesserung, insbesondere eine optische Verbesserung von dem, was sie schon gewöhnt sind, oder halt vielleicht auch einfach nur eine neue Geschichte erzählt bekommen wollen. Jetzt vielleicht mehr in Call of Duty und weniger in FIFA, als sie die letzte Jahr erzählt bekommen haben.
Da habe ich aber eine kontroverse These. Ich glaube nämlich, für mein Gefühl, dass es durchaus auch zur Bethesda-Identität gehört, dass ihre Spiele nicht perfekt sind. Und ich glaube, dass Skyrim niemals nach 12 Jahren noch so groß wäre, wenn es besser wäre. Es ist jetzt eine wilde These, aber viel von dem heutigen Content, der Fanliebe, den unendlichen Mods, die rausgebracht werden, kommen entweder aus einem Wunsch der Verbesserung, aus einem, hey, hier war irgendwas nicht perfekt, also schreibe ich da eine aufwendige Mod für, oder aus einem, dieses Spiel ist so breakable, wenn man weiß wie, dass es einfach Spaß macht, es auf kreative Weisen kaputt zu machen. Das ist teilweise die komplette Identität von gewissen Skyrim-YouTubern, die das seit Jahren machen und die immer noch neue Wege finden, Skyrim kaputt zu machen oder zu speedrunnen oder anderweitig irgendwie kreativen Quatsch damit anzustellen. Und ich glaube fast, dass es durchaus Teil der Identität ist, dass Skyrim nicht perfekt ist.
Das ist aber ein Teil der kulturellen Relevanz, die Chris gerade angesprochen hat. Ja. Weil dieses Gaming-Video, Live-Video, ich meine, wir nehmen das im Livestream gerade auf, ne? Aber ohne Skyrim zu zeigen, es tut mir sehr leid. Oder ohne lustige Sachen aus Skyrim zu zeigen. Aber das ist relevanter Teil der Gegenwartskultur natürlich. Ne? Mhm. Also etwas über Video weiter zu verbreiten, viral zu verbreiten, dass Leute es sehen, dann Bock haben, es selber zu spielen. Deswegen ist ja auch aktuell dieser, ne, Trend irgendwie zur Sandbox und zu diesem emergenten Gameplay oder zu so einem Chaos-Gameplay da oder da gewesen, wie in einem Zelda, ne, wo jetzt mehr gesagt wird, ja, ihr könnt jetzt noch mehr experimentieren, ihr könnt mit der Physik noch mehr lustige Sachen anstellen. Und es gibt ja jetzt schon einen Haufen YouTube-Videos, wie Leute irgendwie die Fähigkeiten und die Objekte und sonst was alles in Breath of the Wild lustig kombinieren und damit komische Sachen anstellen. Und jetzt Tears of the Kingdom baut es ja noch aus mit neuen Fähigkeiten. Und dann kann man noch selber eigene Waffen bauen und Fahrzeuge bauen oder Flugzeuge und sowas in dieser Welt. Und ich glaube, das ist halt ein auch zumindest jetzt auf Video bezogen, ein Weg, wie kulturelle Relevanz entstehen kann, einfach dann zu sagen, ja, ihr könnt halt einfach viel Quatsch anstellen und anderen davon erzählen. Mhm.
Ich finde, das ist
ein voll guter Punkt.
Ja, mach.
Ich würde, ist ein voll guter Punkt. Ich würde sagen, das ist bei Skyrim natürlich Zufall gewesen.
Ja.
Und bei anderen Spielen ist es Teil des Designs. Ja, ich würde sagen, bei Minecraft ist es halt Teil des Designs, dass das so ist. Und das hat dann zufällig, war das das perfekte Spiel für die Streaming-Revolution oder die YouTube-Revolution. Und Skyrim war halt einfach kaputt. Und das hat irgendwie gepasst, das stimmt schon. Aber es ist eine sehr gute Beobachtung, das stimmt.
Ja, da schließe ich mich auch an, das ist eine wirklich gute Beobachtung. Ich überlege gerade, spekuliere gerade so ein bisschen innerlich, ob man in Bezug auf die Langlebigkeit von solchen Serien dann vielleicht zwei Stränge aufmachen kann, nämlich einmal den Strang von Spielen, die zur Beschäftigung, zur langfristigen Beschäftigung mit ihnen einladen, weil sie kaputt sind oder weil sie sehr offen sind, weil sie irgendein Angebot machen, dass Spieler mit ihnen lange interagieren können, wie in Skyrim oder in Minecraft. Und auf der anderen Seite dann aber den Strang von eben einem Call of Duty zum Beispiel, das jetzt keine tiefe Interaktion zulässt über das Spielerlebnis hinaus, jetzt den Multiplayer mal ausgeklammert, und wo dann aber halt ein Publisher wie Activision nachlegen muss. Ja? Da muss dann aber halt auch wirklich jedes Jahr der nächste Teil kommen, damit diese Relevanz erhalten bleibt.
Ich glaube, Call of Duty ist hektische Nostalgie. Weil es einfach, du bekommst jedes Jahr zuverlässig das, was dir schon die letzten 10 Jahre immer auch jedes Jahr Spaß gemacht hat. Mhm. Also es ist einfach kompaktere Nostalgiezyklen, wenn man so möchte. Ja, gut, ist ein bisschen überspitzt, aber ne, einfach diese sagen zu können, hey, ich weiß, ich liebe FIFA beispielsweise oder ich liebe Madden oder halt eine Sportserie, die jedes Jahr rauskommt, NBA 2K oder wie auch immer. Und wenn da ein neues Spiel kommt, dann weiß ich, ja, ist wieder cooles Basketball. Einfach in moderner Grafik, cooles Fußball spielen, das lege ich mir wieder zu, weil ich mag es halt einfach. Und dann sind noch die modernen Lizenzen drin im neuen FIFA oder sowas.
Ist auch ein Zwang, ne? Ähnlich. Bei kompetitiven Multiplayer-Spielen ist ein Zwang, weil Teile der Community umziehen wollen und andere dann mit umziehen müssen auf das neuere Spiel oder weil Server abgeschaltet werden oder sonst irgendwas. Also da gibt es einen Grund von außen, das neue Spiel zu bevorzugen, ja? Das neue Spiel damit möglich zu machen.
Stimmt. Bei Counter-Strike spielst du einfach seit 10 Jahren dasselbe Spiel.
Dass es dasselbe Spiel ist und das Vertraute wie beim Call of Duty oder bei dem Counter-Strike, das mag auch noch eine interessante oder relevante Aspekt sein, wenn wir zu Fortsetzungen wieder und wieder zurückhören. Die Frage, wie viel neuen mentalen Lernaufwand muss ich denn eigentlich investieren, um mir etwas zu erschließen? Und wir reden hier immer noch über ein Gegenstand, über ein Medium, das in erster Linie zur Entspannung taugt, auch ein bisschen den Eskapismus und so weiter. Und wo natürlich kann es Spaß machen, neue Dinge zu erlernen und zu erleben, insbesondere wenn man jung ist. Aber bei Fortsetzungen zum Beispiel, glaube ich, spielt es schon auch eine Rolle, dass da schon ein Grundstock an schon getaner Arbeit drin ist. Dass ich schon weiß, ich weiß grundsätzlich, wie sich ein Call of Duty spielt. Und zumindest bei mir, wenn jetzt alle Jubeljahre mal ein neues Civilization erscheint, dann ist das immer so eine innere Spannung, die ich da habe zwischen, ich bin gespannt, was sie da jetzt neu machen und scheiße, hoffentlich muss ich nicht zu viel Neues lernen. Ich will doch so wieder reinkommen können und ich will jetzt nicht, dass es irgendwie in Richtung Paradox geht, wo ich erstmal, keine Ahnung, tagelang lernen muss und durch Trial and Error, durch Scheitern mir das erarbeiten muss. Und das ist vielleicht auch ein Versprechen, dass Fortsetzungen natürlich nicht brechen dürfen. Dass diese Erwartung ist, dass man grundsätzlich schnell wieder reinkommen sollte in sie.
Mhm. Das Gefühl habe ich gerade mit Pokémon. Also Pokémon ist ja wirklich jetzt in den letzten Teilen nicht gerade besser geworden. Das kann man wirklich nicht behaupten. Sie haben stattdessen immer wieder neue Mechaniken hinzugefügt, die teilweise richtig cool waren. Und dafür alte Mechaniken wieder gestrichen, die vorher cool waren. Wo niemand gesagt hat, streicht bitte diese Mechanik. Aber gefühlt können sie nur eine gewisse Anzahl von Mechaniken in die Switch packen oder so. Liegt wahrscheinlich auch an der Switch. Aber sie dachten sich so, ja, wir haben jetzt zum Beispiel in Pokémon Karmesin und Purpur haben wir jetzt eine offene Welt. Aber dafür könnt ihr euch nicht mehr umziehen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Und es ist so merkwürdig, dass sie nicht einfach mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und nicht ständig ein neues Pokémon raushauen und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, mal alle coolen Mechaniken, die bisher da gewesen sind, in ein Pokémon zu packen. Aber man verzeiht ihm das, weil man kennt den Gameplay-Loop und man sagt, ja, ist halt immer noch Pokémon, ne? Macht halt Spaß, ich kenn's halt.
Ja. Ja, ist wie Mario.
Ja.
Oder Mario Kart. Noch schlimmer.
Ja.
Ja, kennst du halt. Ne, ist halt lustig, auf der Banane ausrutschen kurz vorm Ziel oder die blaue Rakete kommt immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Aber es ist halt Mario Kart. Und ja, natürlich ist der Multiplayer-Aspekt, das heißt, in der Gruppe ist es dann immer noch mal was anderes, ein anderes Erleben und wahrscheinlich alles, was man in der Gruppe spielt, ist lustiger, als wenn man es alleine spielt. Aber Mario zum Beispiel, auch also die klassischen, also die normalen Mario-Spiele, also nicht Mario Kart jetzt oder Smash Bros. Oder so, sondern halt die Singleplayer-Marios, ist eine Serie, die sich mir nicht erschließt. Nämlich auch der, daran, an die musste ich gerade denken, als Chris auch von der kulturellen Relevanz gesprochen hat, weil natürlich hat Mario die kulturelle Relevanz aus der Hölle, weil alle Kinder mit Mario aufwachsen, immer, weil alle irgendwie das auf ihren Nintendo-Konsolen spielen, seit Generationen und es nicht aufhört, sodass inzwischen dieser Mario-Kinofilm Rekorde bricht, noch und nöcher, weil einfach jeder Mario kennt. Aber die Spiele sind für mich so belanglos, weil das halt immer nur, ja, sie sind zauberhaft gemacht und natürlich einen hohen Produktionswert und du merkst, wie viel Liebe da reingeht, wahrscheinlich, von Nintendos Seite. Aber ich habe halt null Beziehung zu Mario. Bin nicht mit Mario aufgewachsen. Ich hatte nie Nintendo-Geräte zu Hause, als ich klein war. Mir ist die Figur egal. Mir gibt dieses Setting nichts. Es ist nicht so ein Universum daraus entstanden, wie es Chris skizziert hat. Also, ist ja, was ist denn die Mario-Lore? Es gibt da das Pilzkönigreich und Prinzessin Peach, die auch irgendwie ein Mensch ist, als einzige neben Mario. Die regiert aber ein Königreich aus Pilzen. Und es gibt Bowser. Oder ich weiß ja nichts. Also, ist mir auch egal.
Hallo?
Es gibt schon eine Menge Mario.
Ich weiß, dass es eine Menge Mario-Charaktere gibt. Aber, aber ist das ein Universum, dass man, wo man sagt, boah, das ist aber
ein
so
Spiele-Universum.
Richtig cool, da
einzutauchen. Ja. Du also, hast ja gerade schon das Kartspiel zum Beispiel genannt. Es gibt Rollenspiele Mario-Universum. Es gibt Sportspiele mit Mario.
Gameplay-Universum.
Also, es ist ein, ja, genau.
Ja, okay, ja.
Spiele-Universum.
Ja, okay, das heißt.
Ja, ist vor allen Dingen ein Universum für Kinder. Das darf man nicht vergessen. Ist ja eine Marke, die sich grundsätzlich an Kinder wendet und die leicht erlernbar sein soll. Ja, deswegen kommt sie halt nicht mit, wie der Planet von den Krill erobert wurde. Ja, also insofern, das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen, finde ich.
Das stimmt. Außerdem hat Super Mario, glaube ich, recht viel Lore. Also seit Super Mario Galaxy existiert da, glaube ich, einiges an Story. Können sie dir auch nicht sagen, aber sie existiert.
Okay. Wir müssen mal einen Mario-Lore-Podcast machen.
Ja. Ja. Wo wir uns dann gegenseitig, wo wir so raten einfach, was möglicherweise die Lore von Super Mario ist. Sagt dann so, ja, es gibt hier noch die eine Rosalina, die hat diesen Stern, glaube ich, ihr Haustier. Und dann sagst du, ja, ich glaube, Peach regiert das Pilzkönigreich. Und sag ich, das könnte sein.
Ich hätte halt auf jeden Fall gesagt, Mario ist die Serie, die niemals stirbt. Das Meinst ist genau du? Die, ja. Solange Nintendo existiert, und es muss, glaube ich, viel passieren, damit Nintendo nicht mehr existieren würde, auf so einem Geldberg, wie sie sitzen, ich glaube, das, weil es gerade diesen generationenübergreifenden Aspekt hat. Ne? Immer jede Generation, die neu nachkommt, hat wieder sofort ein Mario in der Hand. Mhm. Kommst du auf die Welt, wird ein Mario in die Hand gedrückt und gesagt, hier, lieb es. Und du sagst so, ja, lustiger Typ mit roter Latzhose. Oder so, ist sie rot, blau? Nee, keine Ahnung. Ihr wisst schon, Mario kennt ihr doch zum Charakter, den ihr als Kind schon kanntet. So, und ich glaube, das geht ewig weiter. Und es ist völlig egal, was es macht. Solange es okay, gut gemacht ist. Ja, natürlich, wenn es natürlich völlige Grütze wäre. Aber
ja. Also Mario ist eine Serie, ich würde ja erstmal sagen, das ist gar keine Serie, ja, sondern das ist, wie Christian so gesagt hat, so eine Art Folie oder ein Prinzip, mit dem immer neue Spiele gemacht werden. Also das, wofür man heutzutage das Wort Franchise hat. Aber ich würde es, also Mario lebt hauptsächlich davon, von, ich weiß gar nicht, wie ein deutsches Wort wäre, so eine Art Verwaltertum, so Stewardship, würde man im Englischen vielleicht sagen, ja. Weil der Steward dieser Serie so super stark ist und so tolle Sachen macht. Und wenn das jetzt aufhören würde und Nintendo hat keine Lust mehr, macht drei lieblose Spiele, dann glaube ich, weiß ich nicht. Dann wird man sich immer an Mario erinnern, aber man wird sagen, boah, das war eine geile Serie von 1980 bis 2025 und danach. Jetzt schade, dass meine Kinder das nicht mehr erleben können. Ich hab noch einen Gameboy von früher. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas. Ich meine, kein Mensch erinnert sich mehr an Baba Papa oder an irgendwelche Kinderserien aus den 80ern, die auch mal ziemlich groß waren. Aber es muss immer was nachkommen. Jede Generation braucht das wieder neu. Ja. Sonst ist es einfach mit dem Generationswechsel vorbei. Mhm. Das könnte auch ganz gut eine cringige Serie aus den 90ern sein. Mario. Ja, es könnte sehr gut sein, dass meine Tochter dann zu mir kommt und sagt, Mario, ihr habt Mario gespielt? Diesen sexistischen Klempner mit dem Schnurri? Ernsthaft? Das ist durch. Ja, also weiß ich nicht. Sowas könnte passieren.
Aber Schnurris kommen
wieder. Ich halte das nicht für God given so. Die einzige Serie, die immer bleibt, ist FIFA. Ach nee, sie haben die Lizenz verloren. Dann nicht mal mehr das.
Ja, EA Sports FC wird ewig leben.
Ja, solange nichts, es hat, nichts hat Bestand.
Nee, nichts hat zwangsläufig Bestand. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, sowas langfristig aufrechtzuerhalten. Das hat ja einen Aspekt, der da auch mit reinspielt, ist das Vertrauen von den Spielern, von den Konsumenten, die Loyalität, die man zu einer Serie aufbaut, weil sie ein gewisses Qualitätsversprechen im Gegenzug macht. Und das ist schon etwas, was Nintendo mit seinen Serien fast durch die Bank sehr gut macht, insbesondere mit Mario, dass du halt relativ blind ein Mario-Spiel kaufen kannst und es wird schon okay sein. Es wird nicht nur okay sein, es wird schon gut sein. Du kannst einen blinden Zelda kaufen und es wird ein gutes oder sehr gutes Spiel sein. Also Nintendo legt da zu Recht ja auch großen Wert darauf, sicherzustellen, dass das der Fall ist. Denn wir sehen ja, wenn das nicht der Fall ist, wie schnell dann Vertrauen verloren gehen kann in so eine Serie. Ja, und dieses inhärente Qualitätsversprechen von den großen bekannten Produkten, von den großen bekannten Serien ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der muss natürlich, Fortsetzungen müssen das erhalten.
Mhm. Dieses ganze Gefühl von, wer weiß, ob unsere Kinder das nochmal spielen können, passt ganz gut zu unserem letzten Thema, zu dem wir noch driften können, nämlich die Remakes, die wir vorhin schon kurz angeschnitten haben. Und da hast du ja schon einen spannenden Punkt genannt, Chris, nämlich, dass die Technik nicht nur ins Heutige übersetzt werden muss, sondern auch irgendwie ein Gefühl transportieren muss. Wenn zum Beispiel die Technik damals bahnbrechend war, dann muss sie eben für heutige Verhältnisse bahnbrechend sein und nicht einfach nur ein bisschen besser aussehen. Was ich aber vor allem spannend finde, ist, dass meine Theorie ist, dass gar nicht jedes Spiel sich für ein Remake überhaupt noch anbietet. Ich glaube, es gibt viele Spiele, die absolut es wert sind, geremaked zu werden, weil sie bis heute einzigartig sind und weil sie bis heute irgendwas machen, was noch kein anderes Spiel wiedergemacht hat, wo ich sage, ja, das möchte ich konservieren und das möchte ich nochmal erleben und es auch nochmal zugänglich machen, überhaupt für moderne Systeme und für Leute, die sich zu schade sind, irgendwie in alter Grafik zu spielen. Und dennoch gibt es Spiele, und da sage ich jetzt wieder was Kontroverses, wo ich nicht glaube, dass da ein Remake überhaupt Sinn ergeben würde. Und ich traue mich jetzt es zu sagen, für mich wäre das Half-Life. Weil Half-Life ist vor allem deswegen groß, weil es damals sehr, sehr viel zum ersten Mal gemacht hat. Und klar, wenn man damals selbst Half-Life gespielt hat, ich habe es damals natürlich nicht gespielt, dann wäre ich vermutlich, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Jedenfalls nicht Half-Life ja, gespielt. Mario gespielt ja. Wahrscheinlich. Mhm. Jedenfalls möchte ich darauf hinaus, natürlich für die Leute, die damals Half-Life gespielt haben, für die hat das noch diesen Nostalgiefaktor. Aber wenn jetzt noch mal jemand Half-Life spielen würde, der würde ja nicht sagen, oh krass, das ist zum ersten Mal ein richtig guter Story-Shooter, der realistische Physik hat und so. Nee, das gibt's ja schon. Das macht's ja nicht mehr zum ersten Mal. Aber da müsst ihr mir als Half-Life-Experten natürlich jetzt widersprechen.
Puh. Also es ist eine gewagte These, würde ich sagen. Ich hätte gesagt, wenn einer von diesen frühen Shootern überhaupt in Frage käme für ein Remake, dann am ehesten noch Half-Life. Wenn wir, also ich wäre voll bei dir, Geraldine, wenn du jetzt zum Beispiel Doom gesagt hättest. Und wir sehen ja, dass die in der Serie, in der Doom-Serie, in der Historie sich keins der anderen Spiele bemüht hat. Ja, wobei, das stimmt nicht. Doom 3 ist ja so eine Art Remake vom ersten Doom, aber es ist ein völlig anderes Spiel, weil das erste Doom, naja, also so ne, vom Story-Rahmen und sowas, aber das erste Doom, das ist ja eine Tech-Demo mit Monstern drin. Also ein Remake, wo man sagt, wir nehmen das, dieses Level, diese Inhalte und verfrachten das in eine zeitgemäßes Gewand, das wäre tatsächlich völlig sinnlos. Und da lässt sich diese Essenz von dieser Faszination, die Doom damals hatte, so nicht einfangen. Half-Life dagegen ist ja schon so weit fortgeschritten in dieser Historie der Ego-Shooter, dass das schon Elemente rausgebildet hat, die eine Daseinsberechtigung über die reine Technik hinaus ihm gewähren. Es ist zum Beispiel, es ist durchaus ein Story-Shooter. Also das erzählt durchaus eine Geschichte. Ja, es beginnt ja mit dieser berühmten Sequenz, wo wir erstmal in die Anlage hineinfahren, die immer noch gut funktioniert, auch jetzt Jahrzehnte später, weil sie diese Atmosphäre so gut setzt. Und Half-Life war ein immersiver Shooter, also einer, der sehr stark auf Atmosphäre gebaut hat. Am Anfang ja so richtige Horror-Vibes, wo dann diese Aliens ausbrechen. Und dann ist stellenweise so eine Fluchtgeschichte und sowas. Ne? Und das sind alles Dinge, kann ich mir wunderbar vorstellen, dass man das natürlich zeitgemäß verändert nochmal aufbereiten könnte.
Glaube ich auch. Wisst ihr nicht, warum nicht? Ist halt alles ein bisschen tighter als bei Half-Life 2 oder so, aber kann man schon ganz gut machen. Ich glaube auch, dass man mit dem Gameplay von Doom 2016 nochmal in die alten Level gehen könnte, halt in richtigem 3D und so von Doom. Und das wäre auch schon okay.
Vielleicht.
Meine These wäre, ein Spiel, das kein Remake verdient, verdient auch keine Fortsetzung. Oder umgekehrt. Okay. Also wenn du sagst, ein Spiel verdient eigentlich keine Fortsetzung, dann braucht es auch kein Remake. Weil ja eine Fortsetzung.
Also Remakes, vor allen Dingen Remakes, sind ja auch vor allen Dingen Remakes mit anderer Grafik. Und Deswegen fällt die ganze Remake-Welle logischerweise auf frühe 3D-Spiele. Weil die frühen 3D-Spiele sehen halt alle scheiße aus. Das wussten wir damals nicht, tut mir leid. Ja, aber die sehen halt, also das, da war halt die Technologie noch nicht so weit. Und die lohnen sich alle zu remaken, weil da gab es ja einfach gute Spiele zu der Zeit, die jetzt halt nur unerträglich aussehen und auch nicht mehr spielbar sind manchmal wegen der Optik. Mhm. Im Gegensatz zu den 2D-Spielen davor und so. Und das lohnt sich schon. Und die Frage ist, ob so eine ältere Generation, ob so 2D-Spiele, aus, die halt dann schon auf ihre Art funktioniert haben, ob man da überhaupt nochmal dran gehen muss. Ja, heutzutage. Und ob da eine moderne 2D-Grafik da was viel bringen würde. Oder eine Übersetzung in 3D, Gott bewahre.
Mhm. Warum ich überhaupt darauf komme, es tut mir jetzt auch total leid für alle, die total wütend geworden sind und auch an alle Black Mesa-Fans da draußen. Es tut mir wirklich leid. Es ist auch nicht wirklich mein Genre unbedingt, muss ich sagen. Aber warum ich überhaupt darauf komme, ist, dass es für mich halt Spiele gibt, die einzigartiger sind in Hinsicht, dass dieses Konzept nicht nochmal aufgegriffen und vielleicht besser oder anders nochmal gemacht wurde. Half-Life war ja maßgebend für und wegweisend für weitere Spiele, die es dann noch mal geil gemacht haben und die eben auf Half-Life basiert haben und auf diesen Erkenntnissen basiert haben. Und da war ja auch eine gewisse, will nicht sagen Sättigung, weil natürlich die Leute immer noch hoffen, dass Half-Life fortgesetzt wird. Aber da ist einfach ein gewisser Content da, der darauf aufbaut und der dann noch mal mehr rausgeholt hat. Aber es gibt für mich eben auch Spiele, die sind immer einzigartig geblieben, die wurden nie wieder so gemacht. Und das sind Spiele für mich, wo ich sage, die brauchen vielleicht nicht unbedingt eine Fortsetzung, aber die müssen geremaked werden, damit sie einfach erhalten bleiben.
Oder sie brauchen auch eine Fortsetzung, weil das wäre für mich Homeworld. Ne, ich meine, es gibt halt keine andere 3D-Echtzeit-Weltraumstrategie. Mhm. So nischig, wie es vielleicht auch ist, aber ich liebe es. Und natürlich sage ich, das muss fortgesetzt werden, weil das kriege ich ja sonst nirgends.
Mhm.
Und wenn ich das gerne spiele. Und ja, von mir aus kann es auch nochmal geremaked werden, aber es gab ja schon das Remaster und jetzt nochmal ein Remake, also irgendwann reicht's dann auch. Oder vielleicht in 5, 10 Jahren dann irgendwann. Aber, also völlig richtig würde ich sagen, ne? wenn ein Spiel einen ganz, kann ja auch wieder sehr individuell sein, dir ganz persönlich irgendeinen einen Wunsch erfüllt oder etwas gibt, was du halt sehr gerne magst. Also wenn jetzt Richard Garriott sagt, ich mache ein neues Ultima 8, in dem Geiste von Ultima 8 mache ich ein neues Rollenspiel. Ja, nehme ich. Nicht die Blockchain-Grütze, die er jetzt macht, sondern ein neues Ultima 8 bin ich sofort an Bord.
Du musst nicht mehr springen, weil das ist veraltet, aber wenn du, um über einen See zu kommen, musst du 4 NFTs erschaffen.
Minten, ja.
Ja.
Oh. Nee. Ich kann dieses formveränderte Objekt da kann ich erschaffen als NFT. Und dann hab nur ich es.
Ah ja.
Ja.
Ah, ja.
Und jedes Objekt von jedem Menschen da draußen ändert die Form anders. Und alle sind belanglos.
Ja.
Ja. Wie NFTs halt. Also.
Ich bin so froh, dass du nochmal Ultima 8 erwähnt hast. Ich werde vielleicht auch, wenn wir das schneiden und als VOD rausbringen, diesen Talk, werde ich vorne einen Hinweis einbauen, dass die Leute gerne ein Trinkspiel daraus machen können, wenn sie möchten, wann immer du Ultima 8 erwähnst.
Das war gar nicht so oft.
Ja, war schon.
Um das als Abschwungpunkt zu nehmen, ich würde sagen, dass Ultima 8 ein ganz gutes Beispiel ist für ein Spiel, das ein Remake verdient hätte.
Ja.
Da bin ich ganz bei Micha, weil das ja keine Einzigartigkeit hat, die sich aus irgendwie einer technischen Leistung oder so speist. Ich würde Geraldine insofern zustimmen, als Spiele, die hauptsächlich sich in ihrer Zeit definiert haben durch eine besondere technische Leistung, wie eben ein Doom oder ein Wolfenstein 3D, wo man einfach beeindruckt war, so eine Spielerfahrung das erste Mal zu haben, dass die nicht unbedingt remaked werden müssen, weil dieses gleiche Gefühl wird man nicht mehr erzeugen können heutzutage. Aber ein in erster Linie erzählendes und atmosphärisches Spiel wie ein Ultima 8, das könnte man wunderbar remaken und vielleicht würde man dann das, was das Spiel gewollt hat, aber wo ihm seine Bedienung im Weg stand, seine Isometrie im Weg stand, vielleicht wäre das jetzt sogar erreichbar, indem man das mit einem Remake herausarbeitet. Also insofern, es muss halt irgendeine Daseinsberechtigung für ein Remake geben. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Wofür macht man denn eigentlich Remakes?
Und das beantworten wir jetzt.
Weil man noch die Rechte rumliegen hat. Weil man noch die Rechte rumliegen hat und Geld verdienen muss.
Ja, genau, weil es noch Fans da draußen gibt. Ja.
Ja, im schlimmsten Falle das. Aber im besten Falle ist es wirklich die Zugänglichkeit. Also man darf ja wirklich nicht vergessen, dass manche Spiele einfach nicht mehr spielbar sind. Also wirklich technisch nicht mehr spielbar sind. Nicht nur im Sinne von, dass man sagt, oh, das sieht mir aber zu alt aus, sondern dass es die Konsole vielleicht nicht mehr gibt, auf der es spielbar war. Oder dass es, ich als großer Flash-Fan kann sagen, es gibt viele Flash-Spiele nicht mehr, die nur über Flash spielbar waren. Oder dass generell einfach PCs das nicht mehr darstellen können, was da passiert ist. Und das wäre für mich der fast schon einzige sinnige Grund, aber ein sehr guter Grund, um Spiele zu remaken. Dass sie einfach der Welt zugänglich gemacht werden weiterhin.
Ich glaube, Remakes zu machen, ist einfach von Mario lernen, dass du einfach wieder auch einer neuen Generation dasselbe Spiel gibst, immer und immer wieder, um eine Serie am Leben zu erhalten.
Ja.
So, ne? Um auch eine Marke natürlich so im Bewusstsein zu halten, weil einerseits dann die alten Leute, die sie noch kennen und die alten Spiele noch kennen, sagen, oh, das ist ja wieder, oder auch Sonic, ne? Das ist wieder Sonic wie früher und weißt du noch, wie geil Sonic auf dem Mega Drive war oder so. Und damit halt so ein gewisser Bass dazukommt und Leute sagen, hey, Sonic lebt, das gibt's noch. Und dann auch vielleicht wieder neue Leute dazukommen und sagen, oh, ist ja gar nicht so unspannend, dieses Laufen durch Kreise. Und siehst du, ich mag das alles nicht. Also ich mag weder Sonic noch Mario. Aber ne, vielleicht einfach so zu sagen, okay, ich gebe jeder neuen Generation wieder dieses Spiel, damit sie sich vielleicht wieder neu darin verlieben kann, damit es auch immer noch weiter am Leben bleibt. Irgendwie. Oder nicht dieses Spiel an sich, aber diese Marke, dieses Universum.
Mhm.
Dieses Ding. Ja. Vielleicht rede ich auch Quatsch.
Nein, ich würde da voll zustimmen und mich anschließen und sagen, ja, es ist der Versuch, die kulturelle Relevanz von einer Franchise, einem Produkt zu erhalten, indem man es in einer zeitgemäßen Darreichungsform dem jetzt nachgewachsenen Publikum präsentiert. Das ist ein bisschen die Frage, von wen richtet sich denn ein Remake? Also zu einem gewissen Grad sicher an die Leute, die damals schon dabei waren, aber da würde ich sagen, im Zweifel kann man auch das Original spielen. Vermutlich ist es oder idealerweise ist es schon der Versuch, eine neue Generation für eine bestimmte Spielerfahrung, eine bestimmte Franchise, eine bestimmte Marke zu begeistern und sie dadurch, wie gesagt, im kulturellen Bewusstsein zu behalten oder dieses zu erneuern, ihr einen neuen Stellenwert zu geben. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie, naja, wobei ein gutes Beispiel wäre die Resident Evil Remakes, die ja erstens sehr gut gemacht sind, aber wo man wenn wir jetzt die junge Generation an die uralten Resident Evils mit ihrer Tanksteuerung setzt, na, es ist vermutlich, die Zugangshürde ist relativ groß. Abgesehen davon sind die auch ziemlich cringy mit ihren Texten und mit ihren echt Weltvideos und sowas. Und man sieht aber auch an dem Erfolg von diesen Remakes, dass es durchaus, ich meine, die Resident Evil-Reihe ist jetzt natürlich auch eine Marke, die nach wie vor im öffentlichen Bewusstsein ist, aber diese Remakes zahlen da auch wunderbar drauf ein und führen also eine neue Generation auch wieder an diese alten Geschichten heran, behalten die Marke dadurch auch relevant.
Aber das ist das finde ich das mit das interessanteste Beispiel. Das ist ja eine Serie, die ist noch relevant. Es gibt aktuelle Resident Evils für die aktuelle Generation. Und die Serie geht aber zurück und sagt, okay, jetzt fällt uns auf, vor Teil 4 haben wir schon mal was anderes gemacht, hatte die Serie noch eine veränderte Essenz, die gehört auch dazu. Und diese alte Essenz kann man nicht mehr barrierefrei erleben. Das legen wir nochmal auf. Und eigentlich geben wir an dieser Stelle auch zu, dass Teil 2 der beste war.
Aber das ist ja.
Und dann gehen sie nochmal zurück. Ich finde, das ist so sehr berechtigt bei Resident Evil. Aber es wirkt wie eine Kapitulation.
Ja. Es ist doch nur ein Cash Grab. Es ist doch nur zynisch. Nochmal ein bisschen Geld einsammeln.
Es ist natürlich der beste Teil der Serie und es ist ein sehr kompetentes Remake. Also insofern, Gott, wir werfen den ersten Stein, ja. Aber irgendwie finde ich so, weiß ich nicht, von der Serienführung her, sie glauben nicht so richtig an die Zugkraft ihrer neueren Teile, oder?
Naja, es ist halt Differenzierung. Du sagst halt, hey, guck mal, diese eine Marke, diese eine Serie, dieses Universum, das ist aber auch wieder Mario, ne? Kann unterschiedliche Schwerpunkte und Stärken haben in unterschiedlichen Strängen. Ne, die Remasters sind das eine, da kriegt ihr, also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von Resi, aber da kriegt ihr den guten alten Survival-Horror und hier sind unsere neuen Resis, die sind halt eher so Ego-Perspektive und dann gibt es noch die übernächste Resi-Generation, die läuft auf dem Gehirnchip für die ganz hippe Generation.
Und dazwischen gab es noch 5 und 6 und die waren ganz furchtbar.
Ja, über die reden wir nicht mehr. Genau, die Action-Resis, da reden wir nicht mehr drüber.
Oh Gott, oh Gott.
Ne, aber einfach so, eine, ich glaube, das ist ja der Traum von jedem Markenbesitzer sozusagen, eine Marke zu haben, auf die man in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen spielen kann, die überall stark ist, die alte Leute anspricht, die junge Leute anspricht, die irgendwie vielleicht noch einen Sandbox-Ableger hat und einen Survival-Ableger und die am Ende sogar noch als Shooter funktioniert oder als Rennspiel oder als Sportspiel oder als Multiplayer-Spiel oder so. Das ist ja der ultimative Markentraum, sozusagen.
Ich finde das ganz konsequent, jetzt zum Beispiel Resident Evil, die ursprünglichen Spiele nochmal neu zu machen und wieder aufzulegen, obwohl die Marke weiter existiert und parallel andere Titel rauskommen.
Nein, weil, das ist die Bedingung dafür.
Naja,
es wenn könnte wenn auch die Serie tot sein. Ist, kannst du es auch nicht remaken.
Ja, dann ganz genau. Das ja.
Nee,
ja.
Weiß ich nicht, wenn
jetzt,
du jetzt...
Jetzt mach doch mal ein Ultima-Remake von Ultima 7, bester Teil. Viel Glück.
Ja, warum denn nicht? Soll es nicht ein Silent Hill Remake geben? Oder habe ich das falsch in
Silent
Erinnerung?
Hill 2,
aber das wäre ja das... Ja, das wäre ja das Beispiel von einer Serie, die im Endeffekt tot ist und die trotzdem aber wiederbelebt werden könnte. Aber mein Punkt ist, ich glaube, dass solche großen Franchises einen, gerade die bekannten Franchises und die aktuellen, einen Ursprungsmythos haben. Das Original, das, worauf sie zurückgehen. Also, na, du kannst über The Mandalorian in Star Wars in das Universum einsteigen und wirst früher oder später aber auf die Originaltrilogie, die Filmtrilogie kommen, als da den Ursprung, da wo alles herkommt. Und das muss immer zugänglich sein. Das ist wichtig, dass dieser Ursprungsmythos, dass der gepflegt wird und dass der auch für neue Generationen erlebbar ist. Und dementsprechend muss er erneuert werden. Und das ist bei Spielen schwieriger als bei Filmen. Ne? Die Filme, klar, digital neu aufbereitet und so weiter, aber grundsätzlich, na, kannst du die heute noch so anschauen wie damals. Bei Spielen haben wir diese schon genannte Barriere, diese Zugangshürde, die müssen dann im Zweifel halt vielleicht neu aufbereitet werden.
Ja.
Kein Mensch weiß mehr, dass es Final Fantasies vor Teil 6 gibt.
Gut, das ist ein passendes Gegenbeispiel. Ja. Ja. Dann muss man halt vielleicht mit Teil 6 an.
Oder mal Remakes her.
Weitestgehend vergessen. Er hat doch niemand Lust drauf, die zu remaken.
Schau mal, hat die Square die nicht Jahren auch alle neu sind. Rausgebracht?
Wenn die in 30 Jahren fertig sind mit dem Remake von Final Fantasy 7, dann kann man ja weiter zurückgehen mit der Geschichte.
Zwei Dinge lassen mich heute Nacht ruhig schlafen. Ich habe gesehen, dass immerhin zwei Leute im Chat mir zugestimmt haben, dass Half-Life kein Remake braucht. Das ist die eine Sache, die mich ruhig schlafen lassen wird. Und das andere ist, dass wir uns zumindest darin friedvoll einen können, dass Resident Evil 2 der beste Teil der Reihe ist. Damit wir heute zumindest noch friedlich auseinandergehen können in diesem wunderschönen Talk, den wir heute gemeinsam hatten. Vielen Dank. Leider ist unsere Zeit schon um. Ich würde eigentlich gern weiter talken. Aber für alle, die sich zum Beispiel für das Resident-Evil-Thema noch interessieren, die können direkt noch mal den Talk von gestern als VOD schauen, nämlich unseren Horror-Talk, wo ich zusammen mit Colin von RBTV und mit Micha von Inside Moin über genau dieses Resident-Evil-Thema gesprochen habe. Also ihr könnt euch in einem unendlichen Loop quasi fangen, diese beiden Talks immer und immer wieder als VOD zu gucken auf GameStar Talk. Und das ist ja auch was Schönes.
Ja, das klingt gut.
So.
Ja, wie Mario ist es dann.
Wie Mario,
richtig. In einem ewigen Loop aus Talks.
Richtig. Ich möchte mich bei euch bedanken. Dankeschön, Micha, natürlich. Dankeschön, Gunnar und Chris. Es war wunderschön mit euch, wie immer. Und mehr von euch beiden findet man natürlich in eurem fantastischen Podcast Stay Forever. Und vielleicht auch irgendwann das Podcast-Let's Play von Chris und mir zu Witcher 3. Außer ich habe es mir jetzt verscherzt. Ich bin nicht sicher. Habe ich es mir verscherzt mit der Half-Life-Sache?
Nein, überhaupt nicht. Es darf ja auch ein bisschen kontrovers sein. Ist gesetzt, das Projekt.
Sehr gut, sehr gut. Das machen wir. Haltet die Augen offen danach. Und mehr von Micha und von mir findet ihr natürlich im Podcast, aber auch auf unserem neu gegründeten YouTube-Kanal GameStar Talk, wo ihr alle unsere Podcasts auch nochmal als Videotalks findet. Und da sind schon einige wunderschöne dabei und da werdet ihr auch alle Talks von diesem Festival nochmal als VOD finden. Außerdem findet ihr mehr von uns beiden auch ganz persönlich physisch anwesend auf dem Geekfest 2023 in München. Da werden wir am 28. und am 29. Juli auf der Bühne stehen mit dem GameStar-Podcast. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, euch live zu treffen, wenn ihr Lust habt. Und damit verabschiede ich mich schon mal von allen, die uns als Podcast hören oder als Video, als VOD zuschauen und sage vielen Dank, dass ihr da wart.